You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.
Tag zusammen, willkommen zurück zum 030 Booty Call. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon fast ein bisschen stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, ihn hier in mein Chateau Caramel zu locken. Wir haben auf jeden Fall so ein bisschen hin und her geschrieben und jetzt hat es endlich geklappt. Und ich würde jetzt einfach sagen, einen kleinen Trommeltusch für meinen Gast des Tages, mein Date heute. Es ist Patrick Hess. Ihr kennt ihn vielleicht vom Podcast Stadt, Land, Schwul. Oder vielleicht sogar, weil ihr gerade eine Paar- und Sexualtherapie macht. Das ist auf jeden Fall ein guter und auf jeden Fall ein super Ansprechpartner für diese Thematiken. Und jetzt bist du auch zum allerersten Mal hier im 030 Booty Call. Schön, dass du hier bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Patrick, bevor es losgeht, müssen wir ganz kurz zwei Sachen klären. Erstens, was trinken wir gerade?
Wir trinken Kräutertee, so wie sich das gehört.
Ist das so ein Drink, den du quasi zu einem Date mitnehmen würdest?
Es kommt drauf an, wo das Date stattfindet. Wenn es bei mir zu Hause ist und jetzt im Winter, warum nicht ein Kräutertee?
Ey, ich habe da nichts dagegen, finde ich
geil.
Gut.
Wenn es doch frische Kräuter sind, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde und der würde mir ankommen mit einem frischen Minztee, noch ein bisschen Ingwer drin, ein bisschen Zitrone, der würde es mir so wunderschön auftischen hier in so Gläser, wie du auch hast, so Glasgläser, dann würde ich sagen, perfekt.
Okay,
wenn ich das gewonnen habe. Ein Löffel Honig noch rein. Da hast du mich schon gewonnen. Also okay, muss nicht immer Alkohol sein.
Okay, das ist auf jeden Fall sehr charming. Und du hattest ja natürlich auch, wie alle Gäste, die hier in dem Podcast kommen, die Aufgabe, etwas mitzubringen, das du zu einem Date mitbringen würdest.
Mhm.
Ich bin gespannt.
Packe ich es jetzt schon aus?
Was ja, auf jeden Fall.
Also es kommt immer drauf an. Ich habe mich gefragt, auf was für ein Date.
Ups. Kontrolle.
Es kommt immer drauf an, was für ein Date. Mhm. So, du hast nicht spezifisch gesagt, ist es jetzt ein Sex-Date? Ist es irgendwie ein Kennenlern-Date? Ist es das erste Date? Ist es das zweite Date? Ist es das dritte Date? Jetzt bin ich einfach davon ausgegangen, es ist ein Date, das nicht in Sex endet. Mhm. So, man lernt sich vielleicht kennen. Vielleicht kommt noch Knutschen dazu. Und was ich immer dabei habe, sind wirklich Lippenpflege, immer. Und da habe ich die gute dabei aus Australien.
Okay. Ja,
weil mit so Labello und sowas kommt man nämlich nicht gut an, weil das trocknet sehr schnell den Mund aus. Aha. Und dann habe ich immer dabei Fisherman's Friend.
Ah, okay. Aber ist es dann quasi so, dass du das dann einfach für dich kurz anwendest, während der Typ gerade wegguckt? Oder ist es so, dass du dann quasi sagst, so, dass du das quasi so wirklich so thematisierst, dass du dann quasi sagst, hey, mach mal die Hand auf, dann legst du diese Fisherman's Friend ein oder du legst es ihm sogar auf die Zunge, so ganz frech und kokett und cremst ihm dann die Lippen ein oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das sind, glaube ich, gute Ideen, die du hier mit ins Spiel bringst, aber ich creme, sagt man das, die Lippen eincremen?
Ich glaube schon, oder?
Ich
benetze sie.
Genau, ich benetze meine Lippen mit Fett. Mache ich davor und dann frische Atem, finde ich super wichtig, haue ich mir einen Mint rein.
So. Also machst du das dann eher so heimlich oder machst du es so schon
ich
so
mach's vor? Ich mache davor, bevor ich den treffe und zwischendurch, wenn man irgendwie in der Toilette ist oder so, dann greift man auch nochmal rein und guckt so, hey, passt der Atem noch oder sind die Lippen noch schön befeuchtet.
Ja. Kennst du diese Typen? Es ist meistens sind das so straight dudes, aber es gibt's auch manchmal auch so bei in unserem Team so Typen, die bevor sie dich küssen erstmal ganz kurz so ihren Odol Taschenspray rausholen, sich den dann so demonstrativ in den Mund rein sprühen und dir dann quasi so einen Kuss aufdrücken.
Habe ich noch nicht erlebt, aber irgendwie finde ich es cute. Neulich war ich aus Feiern und da kam ein Typ zu mir an und der hat auch so einen Odol-Mundspray und dann ist er beim Feiern, muss man mal gucken, was die dir da verkaufen. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, es ist nicht, dass ich schlechten Atem hätte, ich hatte mit einem Typen rumgeknutscht und saß da in der Ecke und dann kam er so, ach, ist total schön, jetzt einen frischen Mund, Zahnbürste oder so, jetzt seid bestimmt auch schon ein bisschen länger da, habt ihr mal Bock, ein Odol-Mundspray auszuprobieren? Und ich wusste nicht, dass es die noch gibt, ich kenne das aus den 80ern, 90ern,
yeah.
Da war das mal total eine Werbung und dann dachte ich so, okay, ich vertraue jetzt einfach mal den Menschen, dass es auch wirklich Odol-Mundspray ist und es war wirklich, es war super scharf, aber das Küssen hat mehr Spaß gemacht.
Aber kurze Frage, habt ihr euch dann zu dritt geküsst?
Nee.
Also es war quasi einfach so ein Typ, der euch gesehen hat und gedacht hat,
ihr
seid süß, aber ihr könntet vielleicht einen schlechten Atem haben,
genau. Mit
kippen.
Genau, wahrscheinlich haben wir sehr wild, also war auch ein bisschen Alkohol involviert, das war zu früher Stunde wieder und vielleicht sah das auch ein bisschen aus, wo der dachte, vielleicht brauchen die mal eine Munderfrischung.
Ich find's irgendwie süß, aber gleichzeitig auch schon fast ein bisschen übergriffig, ne?
Ich fand's wirklich süß, aber ich war auch betrunken und dachte so, hey, das muss man sich erst mal trauen. So.
Ja, kann man auf jeden Fall machen, vielleicht mache ich das auch mal irgendwann.
Was nimmst denn du mit, wenn du dein erstes Date hast?
Naja, es geht ja eigentlich meistens um die Gäste, so wie dich jetzt hier, ne?
Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich.
Was würde ich mitbringen? Okay.
Ich glaube, jeder hat irgendwie ein Kaugummi dabei oder irgendwie so eine Lippenpflege. Auf jeden Fall.
Also ich meine, Kaugummis ist auf jeden Fall eine safe Sache, die ich mitnehmen würde. Mhm. Und wenn ich ein Gastgeschenk mitbringen würde, kommt das natürlich immer so ein bisschen drauf an. Ich meine, das Ding ist ja, aktuell mache ich ja so einen kompletten Alkoholbreak, wo ich gar keinen Alkohol trinke. Mhm. Aber früher wäre ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie auf so ein erstes Date gekommen wäre oder so, hätte ich vermutlich meine Whisky-Cola-Dosen oder sowas mitgebracht. So, weil Bier und so und Wein mag ich nicht so. Mhm. Und das wäre so, was ich so mitbringen würde irgendwie, weil das ist irgendwie so cute, das ist irgendwie handlich und man ist jetzt auch nicht zu sehr besoffen davon, aber es ist irgendwie ganz cool, so social-mäßig einfach.
Mhm. Ja.
Also, würdest du das bei dir ziehen? Also würdest du es gut, würdest du es sympathisch finden?
Wenn also ich würde erstmal denken, denkt der, dass ich keine Getränke habe irgendwie so, wo ich so denken würde, okay.
Ich stell dir mal vor, es ist so Samstagnacht, du hast mit einer Person so die ganze Zeit geschrieben, vielleicht kommst du gerade von Arbeit oder vielleicht kommt die andere Person gerade von Arbeit. Ich meine, in meinem Fall ist es ja natürlich auch so, ich arbeite ja am Wochenende noch in Clubs als DJ und dann zum Beispiel, wenn ich jetzt danach noch irgendwo hingehen würde, ist es doch voll nett, wenn ich irgendwas mitbringe.
Total, ich frage meistens, kann ich irgendwas mitbringen?
Ja.
Das ist immer mein Go-To und dann mache ich auf jeden Fall, bin ich auf der sicheren Seite, dass ich das Falsche mitbringe.
Ja, aber du hast ja gerade gefragt, was würde ich von mir aus mitbringen?
Ja.
Ne? Also jetzt angenommen.
Genau, ja. Ich hab nur überlegt. Und Kaugummi ist bei mir immer so eine Sache, dieses Schmatzen und man hat ein Kaugummi irgendwie beim ersten Date, ich finde irgendwie so ein Mint, finde ich irgendwie besser.
Ehrlich?
Für mich, ja. Weil mit dem Kaugummi ist dann immer so, wenn da jetzt einer vor mir sitzt und der sich einen Kaugummi nach dem anderen irgendwie reinstopft und dann immer so dieses Schmatzen und kaut auf dem Kaugummi rum, finde ich so ein bisschen unsexy. Glaube ich, finde ich so ein Mint besser. Es gab auch mal eine Zeit lang diese Plättchen, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Boah, die sind so schmilzen, ne?
Genau, und das klebt dann oben am Gaumen und das finde ich eigentlich auch ganz cool.
Boah, nee.
Zu scharf?
Nee, das Ding ist einfach so, das ist dann so glitschig und so ganz
ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, aber
Konsistenz ist ganz schlimm.
Ich kenne mich an Kindheitstagen, kann ich mich daran erinnern, dass es mal eine Zeit lang gab. Das finde ich auch nochmal so, okay, man lutscht jetzt nicht auf irgendetwas oder man kaut auf etwas rum, aber man hat trotzdem frischen Atem.
Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall unsere Lutsch- und Atemtrainings auf jeden Fall geklärt. Jetzt lass uns zu den Basics kommen. Also, du bist Patrick, du bist 40?
40, ja.
Und du bist Single?
Ich bin Single.
Okay, und seit wann bist du Single?
Offiziell bin ich seit 4 Jahren Single, aber ich hatte eine sehr lange On-Off-Geschichte mit meinem Ex und das hat sich über 4 Jahre hinweggezogen. Und aber jetzt offiziell Single, wo man sich entschieden hat, okay, man lässt jetzt alles sein und man geht in verschiedene Richtungen, ist seit März.
Okay, ja. Also ihr wart dann quasi alles in allem
12 Jahre.
12 Jahre zusammen, ja. Und die Beziehung ist monogam gewesen.
Also 8 Jahre monogam, wir waren dann offiziell nicht mehr zusammen, aber ich hatte da keine großen Encounters mit verschiedenen Menschen. Ich habe dann auch mal so ein bisschen gedatet am Ende, aber so die 8 Jahre war schon monogam, ja.
Und wie ist das dann quasi, wenn sich so eine Beziehung so verändert im Sinne von es ist jetzt wirklich monogam und wir sind jetzt wirklich zusammen und die ganze Welt weiß das so, es ist jetzt so on-off-mäßig, ist dann auch Eifersucht plötzlich ein Thema oder denkt man sich so, nö, der Typ wird schon wissen, was er an mir hat?
Also als wir offiziell noch zusammen waren und das gelabelt haben, wir sind noch in einer Beziehung, da war ganz viel Eifersucht Thema. Ich glaube, irgendwann ist es schon in jeder Beziehung, nicht in jeder, aber in vielen Beziehungen kommt es irgendwann mal hoch. Ein bisschen Eifersucht kann ja auch ganz gesund sein, es kann ja auch ganz sexy sein, wenn man sieht, hey, die andere Person, die ich date, die kriegt auch noch Attention von jemand anderem. Das kann ja auch so ein bisschen die Sexualität beleben und auch, ja, kann einfach so ein bisschen näher zusammenbringen. Aber dann kommt es immer darauf an, inwieweit wird's ausgelebt, inwieweit wurde drüber gesprochen. Ich glaube, da gibt's viele verschiedene Umgangsweisen, wie man mit dem Thema umgeht.
Ja. Okay. Kannst du dich noch daran erinnern, quasi ab dem Moment, wo ihr quasi diesen Break hattet, weil das ist ja, also ich stelle mir das total krass vor, ich habe noch nie so eine lange Beziehung gehabt und ich meine, ich glaube, von meinem Alter her könnte ich schon eine Beziehung gehabt haben, die so lang gewesen wäre, aber es ist doch irgendwie schon ganz schön lang und auch irgendwie so in schwulen Dimensionen ist das ja schon eine ganze Lebenszeit eigentlich, ne? Wie ist denn das dann so dieser Moment, wenn man dann quasi das allererste Mal mit jemandem Neuen was hat? Ist das dann so eine richtige bewusste Sache, wo man denkt, okay krass, das ist hier irgendwie eine andere Person, mit der ich jetzt hier gerade irgendwie intimer werde oder näher rankomme, als die ich jetzt so die ganzen 12 Jahre hat? Oder passiert das einfach so und man realisiert das erst so danach?
Als ich das erste Mal irgendwie wieder so Kontakt hatte, was nicht mein Ex war, war das schon super aufregend, super neu, man kennt die andere Person nicht, man verlässt sozusagen den Beckenrand, man schwimmt nicht mehr am Beckenrand lang, sondern man schwimmt ein bisschen mehr, ja, wo es tief wird und es ist auf jeden Fall super neu und man ist unsicher und man tastet sich wieder vor. Das Gute ist ja, ich habe ja das ganze Wissen, wie man damit umgeht und dann wendet man das auch so ein bisschen an. So gut mit einer Person einchecken, zu gucken, was finde ich gut, gut nochmal abwiegen, wo stehe ich jetzt gerade sexuell, auf was habe ich Lust und das dann auch währenddessen oder vielleicht davor schon mal abzusprechen mit der Person. Dann wächst man ja auch. Viele denken, hey, das erste Mal Sex ist super gut, es läuft perfekt, so wie das oftmals von Hollywood irgendwie vorgelebt wird oder von Social Media oder in irgendwelchen Songs verarbeitet wird, dass es dann mega fantastisch gut ist und es baut ja auch einen enormen Druck auf. Aber Sexualität entwickelt sich auch und je mehr ich in sexuellen Kontakt gehe mit einer Person, umso sicherer wird dann auch die Sexualität. Und so war es dann bei mir auch. Hatte dann mit einer Person öfters was und je öfters wir uns gesehen haben und wir öfter ja die Sexualität miteinander gelebt haben, umso besser wurde es dann auch.
Mhm. Ja. Ich find's gerade voll spannend, was du sagst, so Sexualität entwickelt sich, weil wenn ich so zurückdenke bei mir, also ich hatte jetzt ja auch eine längere Beziehung, aus der ich mich jetzt auch vor einem Jahr getrennt habe und jetzt auch quasi so das Gefühl habe, ich erlebe so viel Neues und es fühlt sich alles wieder so neu und so ganz anders an. Wenn ich so zurückdenke an die erste Person, mit der ich danach was hatte, so nach dieser monogamen Zeit, habe ich so fast das Gefühl gehabt, so ein bisschen, es hat sich komisch angefühlt und ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, dass, wie soll ich sagen, wenn du quasi lange Zeit mit einer Person monogam immer die gleichen Sachen hast, dann entwickelt sich das ja auch immer in so eine ganz bestimmte Richtung, weil du ganz genau weißt, das ist das, was die Person haben möchte, das ist vielleicht auch so die Erwartungshaltung, das sind so die Dinge, die man halt macht und es gibt Dinge, die man einfach nicht macht und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich quasi Sex mit einer Person hatte, aber ein bisschen so wie mit dem Partner davor, so ein bisschen. Weißt du, ich meine, dass man so gar nicht so die ganzen Variationen, die es gibt, irgendwie so ausprobiert, sondern man hat so ein bisschen so eine verkümmerte Version irgendwie. Und ich hatte so.
Ich würde es nicht verkümmern nennen. Es ist einfach, du, ist halt etwas, was du kennst, das dir vertraut ist. Du fühlst dich safe in diesen Praktiken, wie du Sexualität gelebt hast. Und na klar, in einer neuen Situation mit einer neuen Person greifst du erstmal auf das zurück, was du gut kennst. Voll. Und da fängst du nicht an mit irgendeiner Praktik, die du vielleicht gerne mal ausleben möchtest oder irgendetwas anders zu machen, weil du denkst, okay, das kann ich gut, das fühlt sich gut an. So habe ich es auch gemacht die letzten, wie lange warst du in einer Beziehung?
2,5 Jahre.
Die letzten 2,5 Jahre und darauf greifst du zurück. Und na klar, lebst du letztendlich nicht wieder oder willst du nicht die Sexualität, die du hattest, wieder aufleben? Du greifst einfach zurück, was du noch weißt und wo du dich sicher fühlst. Und spannend ist ja dann mit einer neuen Person, wenn man sich begegnet, dann zu gucken, hey, wie kann sich das jetzt weiterentwickeln? Was bringt die andere Person mit? Was möchte ich noch irgendwie erleben? Und man sich dann Schritt für Schritt traut, vielleicht kleine Variationen reinzubringen.
Mm, auf jeden Fall. Wo ich ja echt mittlerweile wirklich sagen muss, so, ich glaube so durch die Zeit und durch die ganzen Erlebnisse, die ich jetzt so als Single wieder gesammelt habe, habe ich wieder das Gefühl, dass ich wieder quasi so auf dem Stand vor der Beziehung bin, dass ich quasi wieder so auf Werkseinstellung zurück bin, was natürlich auf jeden Fall auch eine ganz coole Sache ist und auch, also für mich jetzt persönlich glaube ich gefühlt, ich glaube es ist ein coolerer Standpunkt irgendwie, also es fühlt sich auf jeden Fall sehr liberated an auf jeden Fall.
Ja, ist einfach selbstbestimmt wieder, weil kommt ja immer drauf an, in der Sexualität gibt es ja zwei Arten Sex zu haben, einmal die selbstbestimmte Sexualität und die fremdbestimmte Sexualität. Mhm. Fremdbestimmt heißt, ich mache es für die Beziehung oder für die andere Person und selbstbestimmt heißt dann, ich mache es für mich, so wie ich es mag. Und oftmals ist es ja in einer Beziehung ja ein Mix oder sollte ein guter Mix sein, dass die fremdbestimmte Sexualität mit der selbstbestimmten Sexualität irgendwie so übereinkommt. Und oftmals entwickeln sich dann irgendwelche Dynamiken, wenn es dann sexuell vielleicht nicht mehr läuft, dass entweder nur noch fremdbestimmte Sexualität, also Sex, wie ich es vielleicht nicht mag und die andere Person es mag, stattfindet. Oder wenn einer total den Ego-Trip macht oder hat oder fährt und dann sagt, nee, ich habe nur noch selbstbestimmt Sex und ich gehe gar nicht mehr auf die andere Person ein. Und jetzt gehst du so sozusagen von dem, war sicherlich auch viel fremdbestimmt bei dir in der Sexualität, wie du so gelebt hast, gehst du jetzt wieder zurück, okay, was will ich eigentlich, wie sieht denn meine Sexualität aus, was mag ich denn, wie mag ich angefasst werden und deshalb ist es sehr wichtig, ganz viel Solo-Sex zu haben, wenn wir aus einer Beziehung rausgehen, zu gucken, hey, wie masturbiere ich, wo sind meine erogenen Zonen, wie schnell mache ich es, wie wenig, wie viel Druck brauche ich, wie mag ich berührt werden, auch zu gucken, wie atme ich zum Beispiel. Viele Leute kommen zu mir in die Therapie, wenn Probleme in der Sexualität sind und ich frage dann, ja, wie atmest du denn beim Sex? Und dann ist so die Frage, wie? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Und da geht's einfach zu gucken, hey, je mehr ich über mich rausfinde, welche Muster oder welche Dinge sind da, die ich schon immer gemacht habe, wie schaffe ich es da, Variationen reinzubringen? Und das wird dann richtig spannend. Und je mehr ich weiß und je sicherer ich mich fühle, auch in meiner eigenen Sexualität und kann da Variationen einbringen, umso geiler wird es dann, wenn ich auf neue Personen treffe.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, die Sessions, die du bei dir auf Arbeit mit deinen Clients hast. Im Grunde genommen, du bist ja Paar- und Sexualtherapeut. Wie muss man sich das genau vorstellen? Also ist es irgendwie so, dass man da quasi als Paar vielleicht hinkommt und sagt, wir haben gerade Konflikt XY und wir wissen gerade nicht, was wir machen sollen. Und übrigens, mein Partner ist doof und der andere schmeißt dann vielleicht noch die Servietten, die da, oder die Tampons, wollte ich gerade sagen, die Taschentücher, die da auf dem Tisch daneben sind, auf ihn, und dann bist du quasi so mitten im Geschehen drin, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es gibt halt unterschiedliche Sachen. Es kommen Einzelpersonen, die merken in ihrer Sexualität, sind sie an einem Punkt angelangt, wo sie merken, irgendwie fällt es mir schwer, vielleicht eine Erektion zu halten. Viele queere Menschen, die auf Plattformen unterwegs sind, merken so, hey, irgendwie schaffe ich es nicht, eine Erektion zu halten, die keine Ahnung, wenn es jetzt weiblich gelesene Personen sind oder Personen mit einer Vulva, dass sie sagen, hey, ist nicht richtig feucht oder ich bin auch nicht so richtig erregt, sind Schmerzen mit dabei, es gibt Schwierigkeiten zum Orgasmus zu kommen, und dann geht es einfach darum zu gucken, hey, woher kommt das? Es war schon mal anders, jetzt irgendwie macht es mir gar nicht mehr so richtig Spaß, ich bin total unsicher, ich habe total jetzt Probleme und es stört mich und ich will da irgendwie rausfinden, woher es kommt, und ich will gerne wissen, wie könnte ich es denn ändern? Und dann sitzen die bei mir und dann stellen wir Fragen, wir arbeiten verschiedene Muster auf, gucken das an, wie es vielleicht mal war, wie es jetzt aussieht, um dann zu gucken, wie könnte man eine Sexualität wieder gestalten, die dir Spaß macht, und sozusagen zu empowern und zu gucken, okay, es gibt verschiedene Techniken, es gibt verschiedene Tools, du kannst verschiedene Selbsterfahrungen machen, du kannst auch bei Dates nochmal drauf gucken, wie gehe ich auf andere Menschen ein, und dann erarbeiten wir das gemeinsam in einem Setting. Und na klar, sind viele Menschen, die klassisch ist, wir sind in einer Beziehung drin, es läuft sexuell nicht mehr. Wir wollen aber beide noch eine Paarsexualität ausleben. Wie schafft man denn das? Mhm. Gibt es da irgendwelche Tipps, wie kommen wir wieder näher zusammen? Oder das Klassische, ich bin betrogen worden, oder ich möchte die Beziehung öffnen, oder in der Kommunikation streiten wir nur noch. Also ein breites Spektrum von Menschen, genau. Und bei mir ist ja der Queer-Aspekt sehr wichtig. Also bin ja spezialisiert auf queere Themen, so weg von dieser heteronormativen Sichtweise, weg aus diesem binären Konstrukt, weil da ja nochmal ganz andere Dynamiken da sind. Da gibt's dann nochmal Gender, Identity, da geht's auch nochmal drum, wie sehen die Beziehungsformen aus, was halt alles so ein bisschen abweicht von was die Gesellschaft als in Anführungsstrichen normal sieht. Mhm. Und da wird es dann richtig spannend.
Da du ja gerade gesagt hast, dass du vor allem auf queere Themen spezialisiert bist, lass uns vielleicht mal gerade auf Männer zu sprechen kommen. Ich kann mir vorstellen, oder ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass so Themen sind, die ganz oft sind, ich habe Erektionsschwierigkeiten, ich komme zu früh und ich habe vielleicht irgendwelche Wünsche und Vorstellungen, wo ich mich erschrecke, nachdem ich gekommen bin. Beispielsweise, wenn ich irgendwelche Pornos geguckt habe oder so. Was würdest du quasi so als kurze Antworten so in zwei Sätzen zu allen diesen Punkten sagen? Was würdest du Leuten raten?
Ich komme zu früh ist ein Thema, das bei ganz vielen auftritt. Gibt verschiedene, muss man sich erstmal ankommen, was ist zu früh kommen? Weil ich glaube, viele haben eine Expectation, die sehr viele Minuten irgendwie beanspruchen soll. Also es soll sehr lange sein. Und wenn man sich da die Zahlen, den meisten Menschen mal die Zahlen gibt von gesunden Menschen, die sagen, sie haben keine, kommen nicht zu früh, und von Menschen, die zu früh kommen, da sind nur 30 Sekunden Unterschied. Also da gibt's wirklich Studien dazu. Das ist, glaube ich, so, wenn es um reine Penetration gibt, sagen Menschen, die keine Problematik haben, dass 3 Minuten total ausreicht, und Menschen, die sagen, sie kommen zu früh, da ist es 2:30 oder sowas. Also das ist gar nicht viel Abstand. Und oftmals bringt es schon mal so ein bisschen Entspannung rein, dass die wissen, hey, ich muss gar nicht irgendwie 10 Minuten penetrieren, ohne zu kommen. Und das schafft dann so mal so ein bisschen Entspannung. Und dann guckt man sich halt einfach an, wenn es jetzt wirklich eine Person ist, die es gar nicht schafft zu penetrieren, oder sobald nur irgendwie angefasst wird von außen oder die Hose noch gar nicht unten ist und man kommt dann schon, dann ist es schon sehr früh, und dann muss man halt gucken, hey, woran liegt's? Also oftmals sind es Menschen, die sehr angespannt sind, die eine ganz hohe Körperanspannung haben, die schon, da schon sehr viel Druck da ist, und da geht's dann einfach Tools zu erlernen, wie schaffe ich es, in Entspannung zu kommen? Wie atme ich? Wie masturbiere ich? Oftmals sind es auch Menschen, die sitzen dann irgendwie vorm Laptop, kommen auch ganz schnell super angespannt, Körpertonus total hoch, ganz viel Druck, ganz schnelle Bewegungen und sowas. Und na klar, lernst du auch, wie du masturbierst, so hast du dann später auch Sex. Und da geht's dann darum, diese Muster zu analysieren und dann zu gucken, hey, kann ich da Variationen reinkriegen? Atme mal ein bisschen langsamer, mach's mal langsamer, weniger Druck, involvier den ganzen Körper. Und das kann man wirklich dann wieder neu lernen. Also zu frühes Kommen ist halber. Und da guckt man dann so ein bisschen rein, ja. Und ich würde immer Menschen raten, guckt mal drauf, wie ihr masturbiert. Und guckt mal, ob ihr so ein Muster erkennen könnt. Und dann probiert mal andere Sachen aus. Und dann probiert es mal im sexuellen Setting.
Okay, dann lass uns über Erektionsschwierigkeiten sprechen.
Ja, da gibt's ja Erektionsschwierigkeiten. Einmal muss man das mal organisch abklären. Mhm. Gibt's irgendwelche Gründe, warum es nicht funktionieren kann? Oftmals können es irgendwelche Medikamente sein, also Herzerkrankungen. Oftmals sind es auch Schilddrüsenerkrankungen. Viele Menschen nehmen ja Antidepressiva oder irgendwelche andere Psychopharmaka. Dann muss man immer so ein bisschen gucken, kann eine Nebenwirkung sein, eine Erektionsstörung? Liegt irgendetwas Medizinisches dahinter? Bei ganz, ganz vielen, die sind medizinisch super, keine Probleme, und dann hat es ja diese psychische Komponente. Und dann, wenn ich jetzt nicht in die Erregung kommen kann oder ich kann keine Erregung halten, ist es ja oftmals so, wir bauen ganz viel Druck auf, haben schon sozusagen Angst, okay, ich komme erstmal in die Erregung, dann verliere ich die wieder, dann geht das Kopfkino los, oh mein Gott, ich muss es irgendwie halten, man fängt irgendwie an zu pressen, anzuspannen, irgendwie die Erektion zu halten, und dann ist man so im Kopf drin, dass man dann gar nicht mehr im Körper ist, und dann verlierst du die Erektion.
Zu früh sein kann ja, glaube ich, auch was Medizinisches sein, ne? Also ich habe zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass ich eine Werbung gesehen habe, ich glaube, die hat sich früher an, ich nehme an, eher junge Männer gerichtet. Das war, wo es, glaube ich, darum ging, dass wenn man da irgendwie ein Problem hatte oder, also wenn man das als Problem empfindet, dass man da auf jeden Fall mit seinem Hausarzt drüber sprechen sollte und da unter Umständen auch irgendwas bekommen kann, irgendwelche Tabletten oder irgendwas.
Ja, es gibt mittlerweile schon Psychopharmaka, die man nehmen kann gegen zu frühes Kommen. Ich bin immer der Verfechter.
Psychopharmaka?
Sind Psychopharmaka, du nimmst. Das ist irgendwie ein, das müsste ich jetzt nachschlagen, also habe ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber es ist ein Psychopharmaka, das ist ein Antidepressivum, glaube ich auch ist. Ich lehne mich sehr, also liebe Leute, wenn ihr das hört, googelt da nochmal nach oder sprecht mit euren HausärztInnen drüber, was genau für ein Medikament das ist, weil es gibt mittlerweile ganz viele und da gibt es Studien dazu, dass das zu frühe Kommen sozusagen verhindern kann. Ich komme eher aus dem körpertherapeutischen Bereich und man kann auch ein zu frühes Kommen einfach auch über körpertherapeutische Übungen verhindern. Aber die Pille ist halt die schnelle Lösung. Und mittlerweile sind wir halt in einer Leistungsgesellschaft und ich will jetzt Sex haben und es muss sofort passieren und dem Zeitraum. Und heutzutage gehen halt viele Leute den Easy Way und sagen dann, okay, nehme ich halt eine Pille und dann komme ich halt nicht so früh. Aber na klar, jedes Medikament, das du nimmst, hat auch irgendwelche Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Alles ist halt nicht so einfach. Da muss man gucken. Manchmal ist es auch so, wenn du halt ein Medikament nimmst, manchmal hilft es schon, ich nehme irgendetwas, dass die Psyche schon runterfährt und dann kommst du nicht zu früh, weil du denkst, dass es so eine Wirkung hat. Und da gibt es auch Studien dazu. Ich glaube, das ist noch gar nicht so richtig raus, ob das so einen großen Placebo-Effekt hat oder ob es wirklich das Medikament ist. Aber zum größten Teil sind es Antidepressiva, weil bei Antidepressiva fällt dir das Kommen schwer, fällt dir auch die Orgasmusfähigkeit schwer und die werden dann sozusagen genutzt in niedriger Form, um das zu verhindern.
Okay, krass, wieder was gelernt. Dann lass uns doch vielleicht einfach noch über Scheidentrockenheit sprechen.
Ja, oftmals ist es so, Scheidentrockenheit oder wenn die Vulva trocken ist, Scheide sagt man ja nicht mehr, weil Scheide kommt ja von dem Wort, es wird ein Messer in eine Scheide gesteckt.
Oh Gott, und, das ist ja schon ganz hart.
Daher kommt es und deshalb sagt man ja nicht mehr Scheide, es ist die Vulva. Mhm. Genau, und Vulva-Trockenheit muss man auch medizinisch abklären. Oftmals hat es aber zu tun, wenn Menschen nicht sehr erregt sind, so wie bei Männern sozusagen der Vorsaft kommt oder der Pre-Cum, ist es einfach die Flüssigkeit, die sozusagen die Scheide befeuchtet. Und oftmals ist es so, dass es zu schnell stattfindet. Also auch die Klitoris schwillt ja auch an. Die haben ja auch Menschen mit einer Vulva, haben ja auch eine Erregung und es wird alles ganz hart und steif. Und dann wird auch sozusagen das Scheidensekret angeregt. Und oftmals ist es so, wenn Menschen sehr trocken sind, dass die Erregung noch nicht vollständig da ist. Es wird zu früh penetriert oder es wird zu früh in Action gegangen und man müsste vielleicht dieses Vorspiel ein bisschen länger ausbauen, bis dort mehr Feuchte entsteht. Das ist aber auch mal von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt Menschen, die produzieren weniger und da ist einfach Gleitgel das A und O. Dann aber kein wasserbasiertes, weil das trocknet eher aus. Eher irgendwie gucken, gibt's was Silikonhaltiges oder so ein medizinisches Grade, was auch für den Analverkehr wichtig ist, weil ist halt Wasser drin und Wasser wird vom Körper absorbiert und dann kann es auch wieder Schmerzen geben.
Okay. Bei dir ist es ja auch so, dass du gesagt hast, dass du auf queere Themen spezialisiert bist, was ja dann natürlich auch beinhaltet, dass du auch Menschen mit Trans-Geschichte bei dir auch hast. Was sind da gängige Themen?
Also viele Themen, die mir begegnen, ist einfach, wenn so ein Transitioning-Prozess stattfindet, es verändert sich dann auch etwas in der Beziehungsdynamik. Oftmals werden auch Hormone genommen. Hormone haben teilweise auch auf das Verhalten Auswirkungen, dass man vielleicht vielleicht ein bisschen emotionaler reagiert oder weniger emotional reagiert. Das kann manchmal Dynamiken in bestehenden Beziehungen verändern. Das kann in kleinen Streitsituationen, im sexuellen Setting, in Begegnungen generell kann das Veränderungen reinbringen, weil man hat sich vielleicht kennengelernt und da war das einfach anders und es verändert sich jetzt. Und da guckt man so, wie können wir damit umgehen mit dieser Situation. Gibt es Menschen, die sich dafür entschieden haben, geschlechtsangleichende Operationen zu machen? Dann geht es darum, okay, wie sieht's aus? Wie haben wir jetzt neues Sex, wie sieht das sexuelle Setting aus, wie gestalten wir das, was fühlt sich gut an, was hat sich verändert. Sex mit einer Neo-Vulva ist dann halt einfach nochmal neu zu lernen, auch wie wenn du vorher einfach einen Penis hattest oder Sex mit einem Neopenis ist, geht dann auch, wenn du vorher eine Vulva hattest, ist dann auch nochmal anders vom Empfinden her. Und das dann zu navigieren und zu unterstützen und dem ganzen Raum zu geben, darüber zu reden und dann auch so ein bisschen Education geht mit dazu, was passiert da, wie passiert's, wie entwickelt sich's vielleicht noch und einfach auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, ja. Und was halt oftmals so ist, was ganz viel passiert ist, wenn jetzt eine Person in einer Beziehung transitioned, werde ich nicht mehr als queeres Paar gelesen von der ganzen Society und Umwelt. Und wenn ich jetzt queere Räume betreten möchte, dass ganz oft auch gesagt wird, hey, was wollt ihr jetzt als Heteropaar? Werden die gelesen, was wollt ihr hier? Können wir diese queeren Spaces sozusagen noch nutzen? Weil man sieht es dann halt nicht mehr. Man wird als hetero gelesen. Und da geht es dann um solche Themen zu gucken. Und das ist manchmal ganz schön heartbreaking, wie auch die Community diskriminierend ist gegenüber als hetero gelesenen Personen. So, man kann ja nicht irgendwie draufschreiben, hey, wir sind eigentlich trans, wir sind im Transspektrum und ja.
Gibt es da vielleicht irgendwas, was du vielleicht Allies so mit auf den Weg geben möchtest? Also vielleicht sogar gerade FreundInnen, die das irgendwie vielleicht bei einem befreundeten Pärchen irgendwie gerade miterleben?
Die im Transitioning-Prozess sind. Mhm. Ich glaube, offenem Herzen in Kommunikation gehen, sprechen, auch die Erfahrungen zu teilen und dann, wenn ich sehe, dass so eine Diskriminierung in solchen Räumen stattfindet, da auch einfach Menschen Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, ihr wisst ja gar nicht, wie steht die Person da, wie identifiziert sich die Person, woher möchtest du wissen, nur weil du sie als eine bestimmte Person liest, dass sie nicht auch queer ist und nicht genauso berechtigt ist, in diesem Raum zu sein. Und da muss man einfach ein bisschen gucken. Generell für die Menschen wünsche ich mir, dass wir weniger wertend sind und wir erstmal Menschen mit Respekt begegnen und auch mit Interesse begegnen und nicht davon ausgehen, oh mein Gott, die Person will uns irgendetwas Böses oder so. Na klar, man macht als queere Person viele negative Erfahrungen und ich kann das total nachvollziehen, dass man da auch so schnell denkt, oh mein Gott, es geht einfach um eigene Safety, aber ich glaube, das ist so ein, ja, es ist schwer, glaube ich, zu navigieren und ich bin eher immer der Verfechter, erstmal nett und freundlich, erstmal respektvoll und zu gucken, wie agiert die Person.
Ja. Okay, ich würde dich gerne um deinen Rat bitten. Und zwar, wir haben ja bei uns hier im Podcast, ihr kennt das sicherlich auch alle, unseren Fuckboy bzw. unser Fuckgirl der Woche. Und dieses Mal ist es ein Fuckgirl geworden.
Ein Fuckgirl? Was beinhaltet für dich ein Fuckgirl?
Das wirst du gleich hören.
Okay, ich bin gespannt.
Wenn ihr zu Hause eine Geschichte habt, wo ihr sagt, Mensch, die hat auf jeden Fall Potenzial, Fuckboy-Story oder Fuckgirl-Story des Tages zu werden, dann haut die gerne rüber. Schreibt mir am besten dazu auf Instagram oder Facebook. Ihr werdet auf jeden Fall auf 030 Booty Call fündig. Und das hat auch die Mona aus Neukölln gemacht.
030 Booty Call. Fuckboy-Story des Tages.
Ich habe bei der Arbeit einen Typ kennengelernt. Das fing so an, dass er sich in einem Teams-Meeting vorgestellt hat und ich fand ihn da richtig attraktiv. Daraufhin habe ich ihn dann angeschrieben bei Teams. Wir sind ins Gespräch gekommen, haben Nummern ausgetauscht und so weiter und uns dann ein paar Tage später nach der Arbeit zum Essen verabredet. Es war eigentlich ein richtig schöner Abend. Wir haben humortechnisch und allgemein insgesamt so richtig gut geweiht. Am nächsten Tag war dann die Weihnachtsfeier. Da bin ich nach der Feier dann mit in seine Wohnung, wo wir dann rumgemacht haben und uns geküsst haben. Allerdings war das Küssen und das Körperliche irgendwie so schlimm und hat halt im Gegensatz zu dem Rest gar nicht zusammengepasst, woraufhin ich die Sache dann beendet habe. Körperlich hat es deswegen nicht zusammengepasst, weil er erstens so eine ganz komische Kusstechnik hatte, die ich nicht beschreiben kann. Auf jeden Fall war die Technik sehr unangenehm. Und zweitens raucht er ab und zu und den Geschmack von Zigaretten mag ich einfach generell nicht, weil ich dann denke, ich lecke einen Aschenbecher aus. Das waren einfach die Komponenten, die nicht gepasst haben.
030 Booty Call. Fuckboy Story des Tages.
Also erstmal finde ich es super toll, dass Mona sich das traut und hier in die Aktivität geht und dann sagt, geil, Teams Meeting kennengelernt, wir tauschen Nummern. Ich treffe die Person mega, finde ich erstmal super empowering, wo ich so denke, gut, ist richtig mega, ist richtig toll. Ja, jetzt die Situation mit dem Knutschen und mit allem, scheiße, manchmal passt es einfach nicht. Manchmal weiß man das vorher nicht und man knutscht dann mit einer Person rum, die es halt einfach nicht so gut kann. Ich kenne das selber auch, ich liebe es zu knutschen, wenn mir im Club jemand gefällt, gerne knutschen mit mir, mag Körperkontakt, ist für mich so ein Door-Opener. Was ich immer mache, wenn ich merke, hey, ich finde das Knutschen nicht so geil, ich sage immer, du, hättest du Bock auf ein Experiment? Und dann sagen die meisten dann so, ja, na klar. Und dann sage ich, ich mache jetzt mal was vor und dann erzähl mir mal kurz, wie du das findest. Dann fange ich an zu küssen, so wie ich das gut finden würde. Die meisten sagen dann, ja, total cool. Und ich so, probier's du mal. Und dann probieren's die dann und dann sage ich so, ja, besser, nicht besser. Und dann sage ich, jetzt machen wir das beide mal. Und dann frage ich danach, und wie fandest du das jetzt? Und die meisten sagen dann, nee, finde ich gut. Und dann knutschen die ein bisschen besser. Ich habe mehr Spaß. Und ich habe nicht gesagt, du küsst schlecht, sondern ich habe einfach gesagt, hier ist mal Bock auf ein Experiment. Wollen wir mal was probieren? Hast du Lust dazu? Und bisher hat es immer gut geklappt. Manchmal sagen die dann so, nee, und dann kann ich für mich noch entscheiden, okay, will ich damit weitermachen oder will ich nicht weitermachen.
Ja. Ich finde es voll schön, dass es auf jeden Fall erstmal so voll wertschätzend ist, wie du total das kommunizierst und auch gleichzeitig so konstruktiv. Also finde ich voll schön.
Ich auch. Und bisher war das echt, und wenn es jemand zu mir auch gesagt hat oder so, oder wenn es zu mir jemand sagen würde, würde ich sagen, ja, na klar. Also nicht jeder mag es so, wie ich küsse. Bei mir ist immer viel Lippen und so dieses ganze Zungengerühre, das ist so gar nicht meins. Zunge ist immer sowas so ein bisschen und auch eher langsamer und ja, und manchmal, wenn es man das zu viel Gestocher oder Gerühre ist, dann denke ich immer so, Mensch, also wenn es mir schon so geht, vielleicht geht es anderen Personen auch so und ich helfe ja den Personen auch so ein bisschen, dann denke ich immer so, ist es übergriffig oder nicht, aber dann denke ich so, nee, in dem Moment biete ich etwas an, hast du Bock auf ein Experiment, ich lasse mich drauf ein oder nicht und dann checke ich immer wieder mit der Person ein und gehe dann sozusagen mit dem Flow und im besten Fall haben wir beide mehr Spaß.
Ich meine, so ein Kuss ist ja auch sowas Wechselseitiges. Es ist ja nichts, was du alleine machst, sondern es ist ja quasi im Grunde so eine Art der Kommunikation, so mit Senden und Antwort gleichzeitig irgendwie. Und ich glaube, da kann man das auf jeden Fall machen.
Und küssen muss auch gelernt sein. So viele trauen sich halt nicht mehr oder knutschen dann mit Typen rum. Die finden es eigentlich total doof. Und dann denke ich immer so, oh, das ist meine Zeit. Ich bin jetzt 40, wo ich so denke, Mensch, das ist meine Zeit mir zu kostbar, anstatt jetzt den ganzen Abend mit jemandem rumzuknutschen, den ich super nett finde, mit dem ich irgendwie super vibe, aber nur mit dem Knutschen klappt
es nicht. Beim Knuspern
geht's nicht. Da kommt der Schwarf, beim Knuspern funktioniert es nicht mehr. Nee, und beim Knutschen funktioniert es nicht richtig. Dann kann ich ja einfach mal fragen und kann einfach mal sagen, hey, können wir mal ein bisschen Variation reinbringen? Hättest du mal Lust, irgendwas anderes zu machen? Und das finde ich halt einen total schönen Ansatz, weil ich habe ja nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall dreht sich die Person um und sagt, sie geht wieder. Und im besten Fall haben wir einen guten Abend.
Und was sagst du zum Beispiel, wenn eine Person, wie jetzt zum Beispiel Mona, so eine harte Nichtraucherin ist und dann quasi auf eine Person trifft, die vielleicht gerne kifft oder vielleicht gerne raucht oder irgendwie aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen nach Tabak schmeckt?
Ich könnte es nicht. Also ich rauche ab und zu. Es gibt Phasen, da rauche ich mal mehr, meistens weniger. Aber ich würde so sagen, naja, meistens beim Feiern, im Feierkontext. Wenn es eine Person ist, die viel raucht, ständig raucht und der Mund wirklich nach Aschenbecher schmeckt und ich finde es einfach eklig, ich glaube, dann kann man auch nichts machen. Da muss man einfach weiterziehen.
Man könnte ja sagen, hast du so ein Experiment, dann einfach so Odol reinsprühen?
Ja, aber man schmeckt es ja immer noch. Wenn du so starke RaucherInnen hast, die, ja, man riecht's auch schon in der Wohnung und in den Klamotten und es ist ein Zehen drin und das ist wirklich, also ich wüsste nicht, ob ich's könnte mit einer Person zusammen sein, weil, weiß ich nicht, also wäre glaube ich nicht meins. Jetzt auch mit einer Person, die sehr viel kifft und das so ein großer Teil vom Leben wäre, ich glaube, das wäre auch nicht eine Person für mich, weil ich dann einfach merke, okay, ich habe bestimmte Werte oder ich habe bestimmte Standard, will ich nicht sagen, der kann sich ja auch verändern, aber ich habe so bestimmte Ansprüche oder Dinge, die mir wichtig sind und einige kann ich drauf eingehen, auf andere einfach nicht.
Wir haben uns jetzt gerade über Monas, ich sag jetzt mal, unschönste Kusssituation unterhalten. Lass uns über dein schlimmstes Date sprechen.
Boah, schlimmstes Date? Ich fange ja jetzt erst wieder an zu daten.
Aber du hast ja schon mal gedatet davor.
Ja, aber ich glaube, es war jetzt nicht schlimm, aber ich hatte was mit dem Typen, es war super cool. Wir waren erst in der Bar, haben was getrunken. Es war nicht so Vibe, wo du so denkst, hey, das geht hier in die Richtung, dass wir nach Hause gehen. Aber irgendwann kam es dazu, der Alkohol ist geflossen und dann dachte man so, okay, hat er gefragt, kann ich mitkommen? Da ist ja okay, kommst du mit? Und wir haben dann angefangen, uns auszuziehen, hatten Sex und es ging dann auch Richtung, hey, soll da ein bisschen mehr passieren, außer Wix-Blas-Geschichten, und es ging einfach um Penetration, penetrativen Sex, und dann war die Sache so, Kondom oder nicht Kondom, und für mich war es einfach so, hey, ich kenne dich jetzt nicht und ich bin erstmal ein Verfechter, ich sage, ich habe safen Sex, und dann war es sehr unangenehm, weil er auf der PrEP ist und dann gesagt hat, er will ohne Kondom vögeln, und das war dann so eine Situation, wo ich schon gemerkt habe, oh, er hat die Erektion verloren, er fand es nicht so gut, ich habe dann nochmal das probiert, so ein bisschen zu retten und habe dann gesagt, gibt's nochmal irgendwas anderes, was du brauchen könntest, dass wir wieder anfangen können, dass wir trotzdem noch Spaß haben, habe dann aber ganz schnell gemerkt, nee, es vibet überhaupt gar nicht. Ich war super überfordert, dass ich gefragt habe, hey, was brauchst du jetzt in dieser Situation? Dann hat er gesagt, du musst mich nicht therapieren. Und ich dachte so, hab dann ganz ehrlich gesagt, hey, wenn ich dich therapieren soll, dann musst du mir Geld hinhauen auf den Tisch. Dann kann ich dir was therapierenden Ratschlag geben. Aber so ging es einfach nur drum, um zu gucken, hey, wie können wir trotzdem noch Spaß haben? Und es war jetzt nicht worse, aber es ist mir schon öfters in sexuellen Spaces, in denen ich mich bewege, begegnet, dass Leute sehr aggro reagieren und du schon sehr geschämt wirst, wenn du sagst, hey, ich nehme halt jetzt nicht die PrEP, ich will ein Kondom benutzen.
Oder aus welchen Gründen auch immer du halt einfach ein Kondom benutzen möchtest. Genau. Ich meine, auch wenn du PrEP nimmst, heißt das ja nicht, dass du da trotzdem irgendwie überall reinhalten musst.
Genau, und es gibt halt auch noch andere SYX, sexual übertragbaren Krankheiten. Ist süß, was?
SYX? Ich habe das noch nie gehört, aber ist süß, ja.
Im Amerikanischen sagen wir STI, aber ich finde so ein SYX hört sich auch ganz gut an.
Sykali.
Genau, und da habe ich dann einfach keinen Bock drauf. Ja, und früher, so meine Dating-Phase vor meiner Beziehung, da gab es, keine Ahnung, von random, damals gab es Gay Romeo noch, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt.
Gibt's noch, ja.
Gibt's noch. Da gab es dann irgendwelche Gay Romeo Dates, wo du in die Wohnung reinkommst und da mussten erstmal irgendwelche 20.000 Puppen entfernt werden und du kommst da rein. Oh,
wie gruselig.
Ja, und du kommst da rein und denkst du, so, wo bin ich hier gelandet? Bringt mich die Person jetzt um?
Oh mein Gott, das habe ich mir schon so oft gedacht, dass ich in irgendwelche so Türen reingekommen bin, dachte ich so, ist das der Ort, an dem ich sterben werde?
Oder so Messi-Wohnungen. Okay, Messi ist eine Krankheit, aber wirklich, wo so vollgestellt ist und dann wollen die auf ein Bett dich legen, wo du denkst, das stinkt schon, das war wirklich wow, und wie komme ich aus dieser Situation raus? Und damals war ich noch relativ jung und oder besonders in Anfang 20er, wenn du in Berlin bist und probierst dich da aus, wo ich auch manchmal so dachte, was ich da mitgemacht habe, da würde ich heutzutage wieder umdrehen. Mhm. Und hat ganz viel zu tun mit dem Setting, wie sah es aus, wo war das, wie sah es auch mit der Hygiene aus von den Personen, mit denen ich da irgendwie was rum hatte, wo du dann manchmal irgendwie so merkst, oi, wann hast du dich das letzte Mal gewaschen? Und das ist dann schon so ein bisschen, machst du irgendwelche Dinge, wo ich jetzt sagen würde, nee.
Mhm. Ja. Wobei, es gibt auch dieses Meme, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, oder es ist vielleicht sogar mehr als ein Meme, es ist vielleicht sogar eine Wahrheit vielleicht. Wobei, bei Memes steckt ja mal sehr viel Wahrheit drinne. Aber wo die immer zum Beispiel sagen, dieses Zimmer, du kommst rein und es ist einfach relativ leer und es liegt einfach nur eine Matratze auf dem Boden und dann vielleicht noch irgendwie so ein Klamottenstapel irgendwo.
Denke ich sofort Dexter. Kennst du Dexter, die TV-Show?
Ja.
Ja, denke ich Dexter, der will mich jetzt zerstückeln, dann macht er noch ein Plastikding hin und dann werde ich irgendwie...
Wobei, die ja immer gesagt haben, das sind die Typen, die am besten sind.
Okay.
Also sexuell jedenfalls.
Okay. Ich hatte eine ganz weirde Story, das fällt mir jetzt ein, in Australien. Und na klar wussten die Leute, dass ich aus Berlin bin. Und es gab so eine Plattform, die hieß Dudes Nude.
Oh mein Gott, das kenne ich von früher noch.
Okay, und die war halt weltweit. Und habe ich mich in Australien eingeloggt und ein ganz süßer Typ. Und dann kam der zu mir und ich dachte so, ja, wir viben hier jetzt. Und der hat dann immer gesagt, trink doch nochmal mehr und trink doch nochmal mehr. Und ich habe immer gefragt, warum muss ich denn so viel trinken und immer mehr. Und irgendwann hat er mir auf der Bar, du bist doch aus Berlin. Und in Berlin sind die alle so ganz dirty. Und in Berlin wird hier sicherlich auch viel mit Pisse gemacht. Und der ist davon ausgegangen, weil ich aus Berlin komme, dass ich halt ihn anpullern möchte. Und ich habe dann gesagt, nee, habe ich noch nie gemacht, will ich nicht probieren. Und ihm war es aber sehr, sehr wichtig. Und dann hat er mich echt hier Wasser getrunken. Und dann lag der halt in der Badewanne. Ich habe null Erfahrung gehabt mit Natursektspielchen, gar nicht. Und dann lag der dann da nackig, hat masturbiert und ich sollte ihn halt anpullern. Und es war super schwer. Ich konnte nicht ihn anpullern und dann abgebrochen, hat er mir mehr zu trinken gegeben und er hat es aber immer wieder probiert, ist immer über meine Grenze gegangen, aber halt.
Aber da fragt man sich aber auch ein bisschen, ist das ein Zufall gewesen? Also ich glaube, das war dann schon irgendwie so ein Ding, was er, glaube ich, was so sein Ding ist, was sein Kink ist, und das war dann so ein bisschen so diese Excuse, mit dem man das eingefädelt hat, ob es aus Berlin, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, da war ein bestimmtes Bild auch irgendwie, das er hatte. Ich hatte damals auch noch die Seiten abrasiert und lange Locken, so ein bisschen. Man sah schon, dass ich aus Berlin kam, was halt damals so Trend war. Und Ja, und da war die große Erwartung und ich dachte halt so, okay, probier's und dann irgendwann hat's geklappt. Es war schon sehr befremdlich für mich, er ist dann auch relativ schnell gekommen und dann hat er noch gefragt, ob er jetzt auf mich pinkeln soll. Und habe ich gesagt, nee, und habe das dann auch beendet. Also ich will kein Natursekt-Shaming oder sowas machen, aber das war schon ein bisschen strange, weil er mir unterschwellig das von Anfang nicht gesagt hatte. Ich habe mich immer gewundert, warum schenkt er immer nach? Und dann kam es irgendwann hoch und dann habe ich es dann trotzdem mitgemacht, wo ich jetzt heutzutage aus diesem Setting rausgehen will, würde sagen, hey, nee, ist glaube ich nicht so mein Ding.
Ist aber auch vor allem ganz schön übergriffig, ne?
Ja.
Und also da hört man auf jeden Fall auch schon raus, dass da irgendwie so die Grenzen von dir überhaupt nicht wirklich ernst genommen wurden.
Total. Und ich glaube, ganz viele Menschen, gerade in der schwulen Szene, gehen über ihre Grenzen. Wenn du an Chemsex-Partys gehst, wenn du an Substanzkonsum gehst und Sexualität, da verschwimmen oftmals die Grenzen. Und viele denken, was sehr schade ist, sobald ich so eine Sexparty, Chemsex-Party betrete, ich gebe meinen Consent ab, sobald ich die Tür betrete und in diesem Setting vielleicht mit anderen Menschen konsumiere. Aber das ist eben nicht so. Und oftmals kann ich vielleicht nicht mehr einschätzen, was möchte ich nicht. Oder ich weiß beim anderen nicht, was möchte der nicht, will ich vielleicht zu high bin. Und dann passieren ganz oft übergriffige Sachen. Und oftmals sitzen Menschen bei mir und erzählen mir Sachen. Und ich denke so, das war wirklich schon ein sexueller Übergriff. Und die dann denen das gar nicht bewusst ist, weil sie halt sagen, naja, ich habe doch auch konsumiert oder ich habe doch auch mich in das Setting begegnet und da ist es doch normal, dass sie das machen. Ich muss dann sagen, nee, nicht. Und das ist echt manchmal gefährlich und da muss man sehr aufpassen. Mhm. Wenn ich merke, Leute sind zu druff oder haben irgendetwas konsumiert und die fangen dann an, mit mir rumzumachen oder wollen mich in irgendein Darkroom ziehen, wo ich dann echt sage, hey, nee, komm erstmal wieder klar. Ich weiß, ich kann das super schlecht einschätzen, wo ist deine Grenze und es ist einfach für mich nicht sexy und deshalb sprich mich nochmal an, wenn du ein bisschen nüchtern bist bei einer nächsten Party, wir können gerne Nummern tauschen oder so, aber da muss man echt ein bisschen mehr mit sich einchecken. Ja.
Vor allem schlimm ist auch gerade so in diesem Kontext, ich meine, man hört ja relativ viel in Berlin, ne? Also was quasi Campsex-Partys angeht, also man muss auf jeden Fall sagen, das gibt's auf jeden Fall, das ist glaube ich auch nicht so ein Phänomen, vor dem man die Augen verschließen sollte, sondern das ist tatsächlich schon für viele Leute Realität so, ne?
Total.
Vielleicht ist Realität ein bisschen dramatisch gesprochen, das ist jetzt vermutlich nicht, als ob sie das jeden Tag machen würden, aber das gibt's auf jeden Fall. Und da habe ich auch echt schon richtig schlimme Geschichten gehört, auch in straighten Kontexten, als auch in vielen Kontexten, dass da wirklich Grenzen sowas von missachtet wurden, also dass uns zum Beispiel Leute, ich weiß jetzt nicht genau, ob die Alkohol getrunken haben oder Drogen genommen haben, auf jeden Fall das Bewusstsein verloren haben und dann von mehreren Leuten einfach gefickt worden sind, so, was am Ende des Tages trotz allem Rape ist. Also das ist irgendwie, glaube ich, da kann man nicht von Konsens sprechen und nur weil ich jetzt irgendwie irgendwo bin, heißt das nicht, dass ich jetzt hier irgendwie stillschweigend irgendwelche AGBs unterschrieben habe, die das irgendwie zulassen würden oder irgendwie meine Erlaubnis gegeben hätte. Und das finde ich dann schon irgendwie gruselig, dass es da wirklich so eine Rape-Culture zu geben scheint in gewissen Punkten.
Ja, ich glaube, es hat ganz viel mit Charme zu tun. Und ich will jetzt auch nicht sagen, hey, alles Chemsex ist scheiße.
Nein, das war doch so, gar nicht so gemeint. Nee, also, aber ich meine, es gibt es auf jeden Fall.
Wenn Menschen das machen und wichtig ist halt, dass ich das safe mache, also gibt es irgendwelche Ziehutensilien oder wenn Leute sich irgendetwas spritzen, gibt es da Spritzbesteck und alles mögliche. Da gibt es vom Drug-Checking in Zürich, Drug-Check Berlin. Ich glaube, die man haben
kann
jetzt
das
auch,
erzählen mittlerweile in Berlin,
genau,
glaube ich auch mal.
Da gibt es so Slamming-Kits und sowas und da kann man das safe machen und kann auch immer einschreiben, wie viel habe ich dosiert, wie viel nicht, aber viele machen das halt nicht so aware, weil sie es nicht wissen oder sich nicht trauen. Ich glaube, verbieten kann man es nicht. Deshalb gibt die Informationen raus. Man geht vielleicht selber mit dem Thema sensibler um. Wenn die Menschen hier jetzt den Podcast hören, das nächste Mal Sex haben, vielleicht auf so einer Party sind, dass sie einfach nochmal zweimal hingucken und denken, oh, kann ich noch mit einer anderen Person einchecken oder wie sieht die das? Und ich glaube, wenn man so ein bisschen aware da mehr rangeht, kann das schon anders gestaltet werden, ja. Oder diese Räume anders genutzt.
Voll. Was ich halt auch zum Beispiel ganz spannend finde, ist, das habe ich auch schon mal im Podcast hier erzählt, mal mehr oder weniger aus Versehen auf einer Camp-Party gelandet. Da bin ich in London gewesen und da waren wir erst trinken, ich und ein paar Freunde von mir, und dann sind wir danach noch, und wir waren rotzebesoffen, das wäre eigentlich der beste Moment gewesen, nach Hause zu gehen. So, ne? Und da hatte mich dann mein Kumpel gefragt, ob ich irgendwie Lust hätte, noch auf eine Hausparty zu gehen, wir wären irgendwie eingeladen worden. Und ich in meinem, ich weiß nicht, ob ich manchmal ein bisschen kindlich naiv bin, dachte so, ja, Hausparty, why not? Das ist bestimmt irgendwie sowas, wo man halt in der Küche irgendwie trinkt und vielleicht gibt's irgendwie so ein paar freche Leute, die da vielleicht kiffen oder so. Aber als ich dann angekommen bin, ist das ein komplett anderer Schnack gewesen, so, ne? Wir sind dann da gewesen und es ist eine Glaspfeife rumgegangen und dann wurde ich halt gefragt, ob ich auch ziehen möchte, und ich war so, was ist das? Und dann meinten die Tina. Und ich war dann so, weil ich schon wusste, was Tina ist, meinte ich, um Gottes Willen, nein, ne? Und mein Kumpel hat dann quasi nach dieser Pfeife gegriffen und ich meine so, ey, mach das nicht, ne? er hat es dann quasi gelassen. Und ich habe dann aber trotzdem so zwei Momente gehabt an dem Abend, wo ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, dass er sehr wohl das Ding in der Hand hatte. Ich habe zweimal gesagt, ey, mach's nicht. Er dann so, ja, I'm just playing, so, ne? Und irgendwann habe ich dann aber gesehen, wie er das wirklich gemacht hat. Und da ist, glaube ich, so der Punkt, wo ich mir so ein bisschen die Frage stelle. Zum einen bin ich auf jeden Fall froh und auch stolz auf mich, dass ich in dem Moment standhaft geblieben bin und das nicht gemacht habe. Aber auf der anderen Seite wäre, glaube ich, so eher mein Impuls wirklich gewesen, so, ey, meinen Kumpel zu packen und zu sagen, ey, lass uns hier besser gehen, so. Aber dann bist du auch quasi mit so einer Person da und denkst dann auch so, du willst jetzt auch nicht so der cringige Freund sein, der jetzt irgendwie dabei ist und jetzt irgendwie, da keine Ahnung, ihn da so ein bisschen bloßstellt in so einer Situation oder ihn vor eine Wahl stellt oder so, weil man natürlich ja auch auf der anderen Seite das Urteilsvermögen der anderen Person ja auch nicht in Frage stellen sollte, so, ne? Klar, wir waren beide extrem betrunken, aber ich meine, wer bin ich, einem Mitte-30-jährigen Mann irgendwie zu erzählen, was er zu tun und zu lassen hat? Ich habe es dreimal gemacht, so. Und beim vierten Mal hat er selber eine Wahl getroffen. Ne? Aber ich kann mir da durchaus vorstellen, dass es da vielleicht auch Leute gibt, die da sich tatsächlich noch reinziehen lassen und dann vielleicht irgendwie noch nicht mal irgendwie sich in dem Moment vielleicht trauen, irgendwie Nein zu sagen und sich dann irgendwie selber so genötigt fühlen oder zu schüchtern sind, Nein zu sagen. So, ne?
Total. Und ganz oft ist es ja so, gerade wenn es um Sex geht, Nein zu sagen, haben wir halt Angst, dass Rejection stattfinden und dass dann die ganze Situation zu Ende ist. Und deshalb machen wir es halt nicht. Und ich kenne das selber auch. Wie oft bin ich, bevor ich meine ganzen Ausbildung gemacht habe, war ich in Sexual Settings, wo ich eigentlich gar keinen Bock hatte, habe es über mich ergehen lassen, weil ich mich nicht getraut habe, Nein zu sagen und mich nicht getraut habe, zu sagen, nee, so macht's mir keinen Spaß oder das finde ich nicht gut. Man hat einfach gedacht, ach komm, dann denkt der nicht, ich bin so und so oder ich bin Brüde. Und ich glaube, mit zunehmendem Alter, wo ich denke, sexy Times sind so wertvoll und mittlerweile kenne ich mich so gut, wo ich denke, ich habe da gar keinen Bock mehr zu. Und im schlimmsten Fall gehe ich halt wieder und dann war's das.
Solche Momente, die du gerade beschrieben hast, haben mehrere Leute auf jeden Fall oder viele Leute auch hier schon im Podcast besprochen, dass sie auch so Momente hatten, wo sie irgendwie sich nicht getraut haben, Nein zu sagen, Dinge über sich haben ergehen lassen, vielleicht Dinge sogar gemacht haben, die sie wirklich anschließend richtig, richtig schlimm gefunden haben oder vielleicht sogar bedauert haben, die da auch irgendwelche, ich sag jetzt mal, innerlichen Wunden auch irgendwie davon getragen haben. Wie kann man, und so cheesy das jetzt vielleicht klingen mag, aber wie kann man da irgendwie heilen von sowas? Also wie kann man das irgendwie schaffen, dass man vielleicht Erfahrungen, die man gemacht hat, vielleicht in der Zukunft irgendwie anders nochmal machen kann oder damit irgendwie besser abschließen kann?
Also es kommt erstmal drauf an, was waren das für krasse Erfahrungen, wenn es wirklich traumatische Erfahrungen waren, was so Richtung unconsensual Sex geht und so und Forced Sex oder so, das ist ja wirklich, da geht es dann Richtung Traumaarbeit, da geht es dann Aufarbeitung traumatisch, wie das aussieht, da gibt es richtig TraumatherapeutInnen, die da arbeiten. Viele Leute wissen gar nicht, dass sie das haben und plötzlich beim Sex dissoziieren die, sagt dir Dissoziation was? Yeah. Also dass du sozusagen rauszoomst und du merkst, plötzlich sind die gar nicht mehr anwesend, weil irgendwie ein Trigger gab. Das passiert ganz oft, erlebe ich auch in der Praxis, dass die in einer Beziehung sind und oftmals die Betroffenen wissen gar nicht, dass die gar nicht mehr anwesend waren oder nicht mehr ansprechbar oder total weg waren für einen Moment.
Das ist quasi das Unterbewusstsein, was quasi
genau. In
so eine Art Survival-Mode einfach schaltet.
Genau, und du bist dann halt total raus aus der Situation. Das kann nur sein, eine Berührung irgendwo, eine bestimmte Stellung, die stattfindet oder so, das halt irgendein traumatisches Erlebnis wieder auslöst. Da kann man halt, wenn Menschen in Beziehungen so was merken, wirklich, dass man da traumatherapeutisch rangeht und sozusagen guckt, okay, was steckt dahinter? Und solche Erfahrungen, die man gemacht hat, wo man nicht die Grenzen für sich selber weiß und rausfindet, wirklich sich in dieser Situation nochmal kurz bewusst machen, wenn es wirklich geht, zu sagen, will ich das nicht? Und dann im Notfall nochmal trauen und diesen Schritt zu machen, okay, Stopp oder Nein sagen. Und wenn ich das vielleicht nicht kann, den Körper sprechen lassen oder vielleicht kurz aus dem Setting rausgehe, mich mal wegdrehe, nochmal kurz mit sich selber einchecken, nochmal irgendwie einen Moment kreieren, kurz sagen, ich muss kurz pullern, ins Bad gehen, ich, keine Ahnung, irgendetwas nutzen, einen Moment oder nach dem Gleitgel greifen oder so, dass man so kurz nochmal mit sich eincheckt, will ich das hier überhaupt oder will ich das nicht? Und diesen Moment kurz benutzen, um sich klar zu werden, mache ich jetzt weiter oder nicht? Ich glaube, das hilft oftmals so. Aber am letzten ist es auch ein Prozess zu lernen, Nein sagen zu können.
Okay. Wir sind jetzt gerade auf jeden Fall ganz schön düster geworden.
Ja, wir
sind
total deep werden wir hier.
Was ich auf jeden Fall voll liebe, aber lass uns vielleicht ein bisschen heiter werden, wie man das natürlich auch gerne hier in dem Podcast hat. Lass uns vielleicht über dein schönstes letztes Date sprechen.
Mein schönstes letztes Date war auf Stralau.
Bist du da extra wegen dem Date hingefahren?
Wir sind spazieren gelaufen und haben gesagt, wir liegen uns ein bisschen in die Sonne. Ich hatte meine Soundbox dabei und dann lagen wir einfach nur in der Sonne nebeneinander und haben gar nicht viel gequatscht und irgendwann haben wir uns ein bisschen gestreichelt und dann kam ganz cheesy Musik. Ich habe keine Ahnung, so eine Favorite-Playlist bei Deezer, wo alle meine Lieblingssongs kommen. Und dann kam sowas wie Von echt weinst du und so.
Oh.
Und sehr romantisch. Und dann war es wirklich so, wir haben uns angeguckt und haben uns gestreichelt und haben geknutscht und haben, es war super sensual einfach und es war so vertraut und so schön. Und das war wirklich, also ich habe mir vorgestellt dann in diesem Moment, man könnte jetzt wirklich das von außen filmen und wir werden in einem cheesy Movie. Mhm. Wir saßen da und waren nur die ganze Welt komplett ausgeblendet und hatten einfach diesen Moment untereinander und haben da wirklich rumgemacht und ich bin immer noch so, meine Alarmglocken fangen immer an, so, keine Ahnung, andere Generationen, wenn ich mich queer zeige, ist es ein safer Space, kommt jetzt vielleicht irgendjemand, erfahre ich Diskriminierung oder sowas und eigentlich habe ich da schon immer ein bisschen Schiss, wo lebe ich mein Gay-Sein aus, auch in Berlin, in dieser Stadt. Wo werde ich vielleicht blöd angemacht oder sowas, aber in diesem Moment hatte ich es total vergessen und es war total in diesem Moment und es war wirklich so schön und er konnte unglaublich gut küssen, mega. Und wenn dann jemand gut küssen kann und dann passt die Musik und du liegst da in der Sonne und dann guckst du dich an und so und es war wirklich ein wunderschönes Date, bis es dann abends dunkel wurde und es dann kalt war und dann sind wir Händchen halten, ich wohne an der Warschauer Straße, durch Stralau gelaufen und dann war diese milde Sommerluft und es hat gut gerochen, so nach diesem Sommerfrühling und es war noch lange warm und dann, das war wirklich richtig schön. Und das hatte ich schon lange nicht mehr. Leider hat es nicht geklappt am Ende zwischen uns. Aber ja, sowas wünsche ich mir, glaube ich.
War das ein erstes Date?
Nee, war kein erstes Date. Wir haben schon ein bisschen länger gedatet und haben uns kennengelernt und haben gedacht, hey, gucken wir mal, was passiert. Aber dann hat es letztendlich nicht funktioniert, weil einfach, glaube ich, die Erwartungen anders waren von beiden Personen. Ja.
Okay, du hast ja gerade schon gesagt, dass du ab und zu auch diese Befürchtung hast, dass du vielleicht Opfer von homophober Gewalt werden könntest.
Jetzt gehen wir aber wieder in was Deepes rein.
Wir wollten entschuldige doch mal, ja, aber ich bin da manchmal so ein bisschen so, mein ADS springt dann immer so ein bisschen rum. Ist das schon mal tatsächlich was passiert?
Also ich trage sehr gerne Nagellack und öfters ist es so, wenn ich in O8 bin, dass dann irgendwelche halbstarken Jugendlichen irgendeinen Spruch fahren lassen und sagen Schwuchtel oder irgendetwas. Ich überlege schon, wenn es jetzt ins diebste Neukölln geht, wie ziehe ich mich an? Also besonders abends. Also habe ich jetzt einen Furcoat an, der Animal Print hat und habe Nagellack auf und hab vielleicht manchmal auch einen Lidstrich oder irgendetwas. Würde ich das jetzt da machen? Nee. Geht's irgendwo aus nach Mitte? Ja, da würde ich es machen. Also wo ich schon so ein bisschen checke, wo kann ich vielleicht welche Klamotten anziehen, dass ich keine blöden Sprüche kriege. Mhm. Also das mache ich, glaube ich, schon unbewusst so ein bisschen. Den Typen, den ich gedatet hatte, dem war das so gar nicht so bewusst. Also der hat immer gesagt, wie, du überlegst es und so. Und ich so, ja, ich habe leider seit 22, 23 Jahren jetzt in Berlin, habe ich schon so viele Erfahrungen gehabt in der U-Bahn, wo irgendwelche Leute mir irgendwas nachgeworfen haben. Und irgendwie ist es so in mir drin, dass ich das immer noch abchecke. Und der war 11 Jahre jünger als ich, der hat das nicht so mitgemacht, hat es nie erlebt, von daher hat der seine Queerness überall gelebt und da dachte ich auch manchmal, shit, ich wünschte, ich hätte diese Leichtigkeit.
Mm. Ja. Das denke ich mir aber auch manchmal, so dieses Verständnis oder diese Selbstverständlichkeit, einfach sich so den Platz zu nehmen und einfach zu sagen, fuck it, I own it und that's mine. Ne?
Ja.
Also ich glaube, das ist so ein Ding, wir sind ähnlich alt, du und ich bin ein bisschen jünger, aber auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, so bei unserer Generation ist das noch so ein bisschen verhaltener auf jeden Fall. Ne? Also ich meine zum Beispiel, ich sehe das halt auch wirklich so im Nightlife beim Auflegen und so, dass es wirklich so ein paar Kids gibt, die wirklich total flamboyant sind und das wirklich leben und das ist für die eine totale Selbstverständlichkeit und ich glaube, die würden sich darüber nie Gedanken machen, weil es einfach so zu ihrer Persönlichkeit dazugehört, dass es für sie überhaupt nicht zusammenpasst, dass da irgendjemand irgendwie was dagegen haben könnte. Rational betrachtet werden die das vermutlich schon denken ab und zu, aber das ist irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, das finde ich eigentlich voll cool und denke eigentlich sofort schade, dass wir das irgendwie nicht so erleben durften damals.
Ne? Ja, auf jeden
Fall. Damals nach dem Krieg.
Nee, aber auf jeden Fall, also macht total Sinn. Wir haben halt einfach andere Erfahrungen gemacht und auch die Menschen, die vielleicht jetzt nicht so in dieses, in Anführungsstrichen, Normale reinpassen, die werden auch ihre Diskriminierungserfahrungen machen und letztendlich nimmt die Hasskriminalität gegen queere Menschen in Berlin generell zu und dann denkt man immer so, fuck, also was soll man denn noch machen und ich habe Angst, dass sie sich wieder in die Richtung entwickelt, dass wir uns vielleicht wieder verstecken müssen und wir vielleicht nicht mehr so auftreten, wie wir es wollen, weißt du? So, und für jeden gilt es. Es geht ja auch letztendlich, wenn du Frauen anguckst. Was war mal in der Studie vor ein paar Jahren? Was wäre der erste Wunsch von Frauen, wenn es einen Tag geben würde, wo alle Männer in der Nacht nicht raus dürfen? Die würden abends spazieren gehen oder durch den Park gehen alleine. Das war sozusagen der Wunsch. Ja. Wenn man so denkt, krass, also es gibt noch viele Schritte, die gegangen werden müssen in dieser Welt.
Ich weiß noch, ich war bei einem Label früher und da hatte einer von den Labelbegründern einen ziemlich coolen Satz gesagt, den ich echt spannend fand, der einfach gesagt hat, so im Sinne von Gleichberechtigung und einfach so, dass Frauen sich so bewegen können, wie sie möchten, sind wir noch so weit weg davon, dass eine Frau quasi nackt über ein Festivalgelände laufen kann, von A nach B, rotzebesoffen, ohne dass ihr irgendetwas passieren wird. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr treffend so.
Ja, es gibt ja Clubs in Berlin, wo viele Hetero-Frauen Erfahrungen machen mit Nacktheit, wo niemand sie anmacht, sind meistens queere Spaces, mhm, wo das nicht passiert und die dann einfach sagen, ich fühle mich hier wohl, ich kann hier auch topless dancen und niemand macht mich irgendwie an oder fasst mich irgendwie an. Die gibt's schon, aber ich glaube, das sind dann immer ausgewählte Partys und ja, bestimmte Settings. Aber auf jeden Fall, also schön wäre es ja, wenn wir irgendwie da hinkommen.
Dann lass uns vielleicht, wenn wir gerade hier sowieso schon so ein bisschen verträumt in Richtung Zukunft blicken, mal so einen Blick auf deine Dating-Zukunft werfen. Gibt es irgendetwas, das du dir wünschen würdest, so für dein Dating-Game hier in Berlin?
Also mein Dating-Game in Berlin ist, also ich benutze Tinder. Ich habe jetzt angefangen Grindr, weil ich einfach mal wieder Bock auf Sex habe.
Was ist deine Headline bei Grindr?
Ich habe gar keine.
Du hast nichts da
stehen? Kann man eine Headline eingeben? Ich bin ganz neu in dem Game. Ich bin manchmal ein bisschen überfordert, weil dann kann ich nur bestimmte Profile angucken. Manche muss man zahlen. Dann stehen dann manchmal nur drei. Ich bin da wieder so am Reinkommen.
Hast du ein Emoji drin?
Nee.
Also du hast wirklich so ein blankes Profil?
Also kann man da irgendwie eine Headline eingeben?
Du kannst den Namen auf jeden Fall eingeben.
Nee, ich habe da keinen Namen stehen. Also muss ich nur mal rausfinden, wie das geht.
Ich zeig's dir gleich.
Ja, nee, also.
Okay, dann lass uns auf jeden Fall in Richtung Zukunft funken. Also du hast auf jeden Fall deine Apps runtergeladen.
Ich habe die Apps wieder runtergeladen, genau. Fields bin ich unterwegs, ich bin auf Tinder unterwegs, ich bin auf Grindr unterwegs. Genau, das sind die drei Apps. Tinder habe ich irgendwie, glaube ich, die ganzen Berlin habe ich schon durch, da matche ich nicht mehr. Ich war jetzt am Wochenende in Köln und plötzlich gab es so viele Matches von so vielen heißen Typen.
Das ist so krass, wenn man woanders hinkommt, ist es so wie bei diesem Meme. Oh Gott, ich heute die ganze Zeit mit Memes. Kennst du dieses Meme, wo diese Frau ist, die ganze Zeit so Würstchen ins Gesicht geschworfen werden?
Nee, kenne ich nicht.
Es ist aber wirklich so im Sinne von, du kommst irgendwo an und dann schmeißen dir die ganzen Typen quasi so alles so entgegen irgendwie. Du denkst dir so, du bist Germany's Next Topmodel irgendwie, ne? Weil irgendwie alle super Likes machen so.
Die hottesten Typen, wo ich so dachte, bam, ich bin hier nur fürs Wochenende. Ich bin hier mit Freunden.
Lass mal herziehen.
Ich gehe wieder. Jetzt gehen die alle irgendwie wieder. So, und dann hat mir eine Freundin erzählt, wusstest du das, dass Tinder dich ratet und du sozusagen weißt, okay, du hast eine Attraktivität von 50%, also wird dir auch nur 50% angezeigt, wo die das abschätzen?
Nee.
Ja. Und zwar, wenn du viel geliked wirst, zeigst dir andere, also was der Algorithmus hottere Menschen sozusagen an. Und wenn du weniger bist, dass du sozusagen, du siehst dann in dem Rating nur Leute, wo dein Algorithmus denkt, ah, da passt der rein.
So nach dem Motto, du bist so halb hässlich, deswegen werden auch nur so halb hässliche Leute genau angezeigt.
Das wusste ich gar nicht, das hat die mir erzählt. Und da habe ich so gedacht, okay, ich hatte so viele Matches in Köln, vielleicht ist der Algorithmus da anders und ich bin dort höher geratet als in Berlin. Und das fand ich super spannend.
Ich glaube aber auch zu einem gewissen Punkt, weil du halt wirklich in Berlin schon alles so weggeliked hast und jetzt quasi woanders hinkommst, wo du quasi so Frischfleisch bist. So, das zum einen.
Glaubst du?
Und ich bin ja ganz neu bei Hinge angemeldet.
Ah, Hinge mache ich auch noch.
Ne?
Ja.
Und da ist es aber wirklich so, da gibt es auch dieses bei Sternen, wo du dann immer so besonders attraktiv Leute siehst, denen du irgendwelche Rosen schenken kannst. Und das Witzige ist, ich kenne halt ein paar von diesen Leuten, das sind halt alles Models, das sind wirklich Models. Und dann denkst du dir so, okay, krass, das Hinge oder diese App oder wer auch immer, da jetzt irgendwie versucht, Rosen zu verkaufen, indem sie irgendwelche extrem hotten Leute raussuchen, so. Weißt du? Also eigentlich ist das schon ganz schön krass.
Total. Obwohl Hinge mag ich sehr gerne, wenn man kann die Stimme hören. Ich finde es irgendwie auch lustiger. Auch die Sätze und alles ist wieder so ein bisschen game-mäßig.
Aber die erzählen leider ganz schön viel Scheiße, die Typen so, ne? Also ich habe ganz oft das Ding so, ich mir denke so in der Theorie, boah geil, ich will mal hören, was du so sagen hast. Und dann sind das immer so total schlimme Sachen. So, dann singen die und das ist immer so total, oh. Oder dann erzählen die so ganz komische Sachen einfach, die ich immer so hart abtören finde.
Ich hatte bis jetzt noch kein Hinge-Date, wenn ich ganz ehrlich bin.
Nein.
Und also war noch niemand dabei. Am meisten, wenn ich Leute kennenlerne, ist es wirklich, wenn man mal ausgeht oder so. Ich bin wirklich so tanzen, Körperbewegung, ich muss die sprechen hören und dann meistens knutschen, das ist dann so ein Gate-Opener und dann trifft man sich. Also wenig Tinder-Dates, Grindr hatte ich jetzt drei und es war alles so, naja, so lala, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich bin dazu kommunikativ und die Leute sind immer verschreckt, wenn ich dann nicht die 0815-Nummer abspiele, was die erwarten, wie jetzt der Sex aussehen muss und ich dann einfach anders nachfrage oder so, dann sind die schon, glaube ich, immer total überfordert mit mir.
Ich habe so einen Gedanken irgendwie, beziehungsweise eine Sache, die ich gerne von dir wissen möchte. Und zwar, ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die ist Psychologin. Mhm. Und wenn immer die irgendwelchen Leuten erzählt, dass sie Psychologin ist, gehen die Leute immer so gefühlt so einen Schritt zurück, staunen und dann kommt dann immer die Frage so, und was denke ich gerade? So nach dem Motto, ne? Dass die dann quasi immer so denken, dass sie die ganze Zeit die Leute analysiert. Mhm. Also, dass die Typen immer so ein bisschen eingeschüchtert sind. Du bist ja Paar- und Sexualtherapeut. Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass Leute auch das Gefühl haben, dass du sie die ganze Zeit analysierst oder dass du denen irgendwelche Tipps gibst oder dass die irgendwie denken, dass wenn du irgendwie deine Meinung sagst, dass das ein ungefragter Hinweis auf irgendwas ist oder wie ist das?
Ja, also es gibt schon auch im Freundinnenkreis, als ich die ganzen Ausbildungen gemacht habe, du veränderst einfach deine Interessen. Du fragst Fragen vielleicht anders, du fragst vielleicht Dinge, andere Dinge interessieren dich. Du sagst dann nicht mehr so, oh, wie war dein Tag, sondern fragst du, hey, keine Ahnung, ist heute etwas Schönes passiert? Es verändert sich schon so ein bisschen, weil du einfach mehr Wissen hast und einfach ein anderes Interesse vielleicht hast oder du vielleicht Dinge, die du vorher interessant fandest in Kommunikation oder auch mit Freunden, du vielleicht ein bisschen deeper nachfragst, aber nicht, weil ich die analysieren möchte, sondern weil einfach ich mehr Interesse habe und einfach so denke, wow, ich habe immer, keine Ahnung, ein Spiegelei gemacht und jetzt habe ich rausgefunden, es gibt auch Rührei und jetzt mache ich mal ein Rührei und dann frage ich einfach mal Rührei-mäßige Fragen, weißt du? Mhm. Ich sage immer, wenn Menschen mir begegnen, wenn oder auch wenn Freunden oder Leute zu mir sagen, hey, wenn ihr wirklich meine professionelle Meinung wissen wollt, dann müsst ihr mir dafür Geld geben. Das mache ich nicht umsonst. So. Mhm. Und wenn du ein Friseur bist, ich sag's dir auch nicht, oh, deine Haare sind scheiße, du musst es so und so tragen. Also, keine Ahnung, oder es gibt dann Leute, die dann sagen, und wie würdest du meine Haare schneiden? Das passiert dann eher, dass dann sage, und was mache ich denn falsch oder so? Aber ja, letztendlich, wenn jemand ein Dachdecker ist und er weiß, wie man Häuser baut, na klar, wenn du mit dem ein Gespräch gehst, dann wird er dir andere Sachen erzählen, wenn du den kennenlernst, als jemand, der, und es geht bei dir jetzt um einen Hausbau, dann als wenn jemand, der nicht vom Fach ist und du sprichst mit dem darüber. Na klar, der hat einfach ein anderes Grundwissen.
Okay, aber mal ganz ehrlich, hast du manchmal eine Situation, wenn du mit FreundInnen sprichst?
Ja.
Dass die dir so ihre Beziehungssachen so erzählen und es kribbelt dir schon in den Fingern, irgendwie zu sagen, oh Gott, das ist das.
Also ungefragt nicht?
Nee, also auf jeden Fall, also nicht so ungefragt, aber dass du manchmal wirklich so, ich krieg von dir schon den Eindruck, dass du da unglaublich professionell bist, aber ist es da nicht manchmal so, dass es so in den Fingern kribbelt? Also ich glaube, ich wäre da auf jeden Fall richtig schlimm.
Also bei mir war es immer so, dass ich ein Interesse hatte. Ich bin seit 18 im therapeutischen Beruf. Mhm. Bei mir war es schon immer so, dass ich interessiert war an den Sachen und wenn Leute von mir eine Meinung wollen, habe ich immer die Meinung geben, so. Das hat sich einfach, der Fachbereich ist vom Körperlichen mehr so in die Psyche reingegangen und einfach die Spezialisierung hat sich ein bisschen geändert. Aber na klar, manchmal brennt es dann schon auf den Finger und je nachdem, wie die Bindung mit Leuten ist, sage ich schon so, hey, das fand ich jetzt schon ein bisschen grenzüberschreitend oder da hättest du mal ein Stück zurückschalten können. Aber auch selbst ich weiß ganz, ganz viele Dinge. Mache ich es nachher richtig mit einer Person? Mache ich auch nicht richtig. Also ist ein bisschen so wie Kochen. Also auch wenn du ein Fünf-Sterne-Koch bist, zu Hause isst du dann auch deine Pizza oder isst dann dein Junkfood.
Und das wäre genau das, was ich jetzt nächstes gefragt hätte, und zwar als Sexualtherapeut. Hast du das Gefühl manchmal, dass du gewisse Dinge, vielleicht sogar extreme Dinge irgendwie ausprobieren musst, damit du weißt, wovon du sprichst, weil du einfach verstehen möchtest, woher die Leute kommen, so gedanklich und erlebnismäßig, die zu dir kommen?
Also da ich in Berlin sozusagen mit 18 hierher gezogen bin, habe ich schon ganz viel ausprobiert. So, von daher ist da ganz viel Wissen da. Ich muss nicht alles gemacht haben, um Leute zu verstehen oder denen das Gefühl zu geben, dass sie sich sicher bei mir fühlen und darüber sprechen können. So, was mit der Ausbildung passiert ist, ich bin viel offener geworden, was Polysettings angeht, was Tantra angeht, was Workshops angeht, was Masturbationszirkel angeht und sowas, um einfach mich da auszuprobieren.
Das ist Masturbationszirkel.
Du triffst dich mit verschiedenen Männern oder mit Menschen mit Penis und du sprichst erstmal und dann ziehst du dich aus und bist dann nackt und sitzt gegenüber und dann wertschätzt du den Penis von dem anderen, guckst dir einen anderen Penis an. Manche Menschen masturbieren sich dann selber und gucken sich dazu und genau. Und dann sprichst du nachher drüber, was ging da, was ist passiert in diesem Setting, wie habe ich mich gefühlt. Ganz viele Menschen haben ja Probleme mit ihrem Penis, denken, er ist zu klein, zu krumm, zu hässlich und es kann manchmal sehr empowernd sein, einfach, dass man so einen Vergleich hat mit Menschen und sehr wertschätzend mit dem Genital umgegangen wird.
Spannend, lass uns mal darüber ganz kurz sprechen.
Es gibt auch solche Vulva, es gibt auch solche Vulva.
Das habe ich schon gesagt,
genau, wo dann sozusagen man sich das alles anguckt und sehr wertschätzend wird dann einfach mit dem Genital angeguckt. Und solche Sachen hätte ich vorher vielleicht nicht ausprobiert und jetzt habe ich es ausprobiert und kann dann sagen, okay, das eine hat gepasst, das nicht. Vieles waren Grenzerfahrungen, wo ich dann auch so dachte, krass, schaffe ich das? Und im Nachhinein bin ich aber immer gestärkt rausgegangen und gesagt, boah, ich habe es mal probiert, war nicht meins, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe viel gelernt, ich kann Menschen mehr nachvollziehen, die damit vielleicht ein größeres Problem haben und ich kann mehr Empathie entgegenbringen. Und das ist total schön.
Okay, ich habe viele Fragen.
Ja.
Erstens, wie viele Leute sind da gewesen?
Das war eine Gruppe, so mit, ich glaube, es waren 12 oder 13.
Und ist das irgendwas professionell Organisiertes gewesen oder war das so ein Privatding?
Das ist schon professionell organisiert. So, na klar gibt es auch Leute, die es privat machen. Wir haben zum Beispiel viele Sex-Positive Places in Berlin. Da gibt es das IKSK, das ist über dem Kater Blau, Institut für Körper und Sexualität, die oftmals auch Workshops anbieten, sei es Bondage-Workshops, sei es Play-Partys, sei es Wax-Naked-Drawing und so weiter und so fort. Einfach sichere Räume anbieten, wo immer eine Person da ist, die sich, die das anleitet, die auch irgendwie einen Background hat, einen psychologischen oder einen sexualtherapeutischen oder einen Kink, wo du es ausüben kannst. Dann haben wir das Village in Berlin, die haben immer das Stretch-Festival, die bieten verschiedene Kurse an. Ich weiß nicht, ob es da auch Masturbationszirkel gibt, aber die machen auch verschiedene von Breathwork über Sexual Pleasure, über alles mögliche, um sich da auszuprobieren. Und dann wird es sozusagen in einem Safe Setting oder in einem Safer Setting, es kann ja nie ein Safe Setting geben, wird dann immer geguckt, werden Dinge ausprobiert und du kannst dann immer wieder gehen und kannst es ausprobieren und ja,
wirst du aber da. Aber ist das dann mal so ein Dings auch, dass es unter Anleitung stattfindet?
Also bei mir war es so, da war es schon so, wenn ihr wollt, könnt ihr euch erstmal ausziehen, wie fühlt ihr euch sicher, vielleicht dauert es auch ein bisschen, ihr könnt die Unterhose noch anlassen. Es gab auch Leute, die haben sozusagen nur eine sehr enge Unterhose angehabt, Leute haben sich sofort entkleidet und da hing das Gemächt da und das war super unterschiedlich, aber letztendlich dachte ich so, nee, ich will jetzt mal die Erfahrung machen und ich will, es tut vielleicht auch mal gut, was denken andere Menschen über mein Geschlecht oder was ist da Positives, wenn ich mich selber runtermache. Und es war schon eine Erfahrung, mal so zu gucken, okay, man kann dann so sehen, wie unterschiedlich Dinge sind. Na klar, im sexuellen Setting hat man ja meistens Sex mit Menschen, die kennt man vorher schon nackt und man hat vielleicht einen bestimmten Typ, eine bestimmte Penisgröße oder keine Ahnung, wo man doch immer nach dem gleichen Muster geht und dann einfach auch mal so zu gucken, okay, was finde ich jetzt denn wirklich schön? Wie sieht es aus mit Menschen, mit denen ich vielleicht nicht in Kontakt gehe, die ich vielleicht nicht auf ein Date treffen würde und so weiter und so fort. Und es hat viel gemacht und es war sehr wertschätzend und sehr empowernd. Ich bin da mit einem happy Gefühl rausgegangen. Würde ich es nochmal machen? Nee, habe ich jetzt einmal gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, aber ja.
Hast du dafür Geld zahlen müssen?
Ja.
Okay. Und ist das
so? Aber das war jetzt ohne Masturbation. Leute kann da, du kannst, geht da noch weiter, dass dann Leute sozusagen masturbieren dann und sozusagen zugucken, sich gegenseitig. Das war mir dann aber, wo ich gesagt habe, nee, also jetzt einmal so rumgehen und masturbieren, das war mir dann, wo ich so dachte, nee.
Ich finde so, also, wie soll ich sagen, so Leuten beim Masturbieren zu gucken, immer irgendwie interessant, sagen wir es mal so. Man kennt das ja ab und zu auch beim Feiern irgendwie, dass du irgendwelche Leute hast, die da die ganze Zeit da irgendwie sich einkeulen und hinter dir herrennen die ganze Zeit. Ja. Oder die da einfach da, während du am Tanzen bist, da irgendwie stundenlang sind, sie einen runterholen. Und du denkst dir so, meine Fresse, wie lange willst du das noch machen, so, ne?
Ja.
Aber okay.
Ich kann das gekonnt ignorieren. Ich hatte mich mit einem mal unterhalten, als ich im Lab war im Sommer. Und der hat ständig irgendwie, ich dachte, okay, sobald ich deinen Schwanz angucke, dann liest du das als ein Zeichen, dass ich mitkomme.
Genau.
Und ich habe mit das dem aber gut unterhalten, habe das immer schön ignoriert. Und ich habe halt gesehen, seine Armbewegung. Und hat gutes Gespräch, da gibt's immer irgendwie eine Nacht, das heißt Two for One. Aha. Also du, ist ein super gutes Konzept, weil du zahlst halt ein Getränk, kriegst dafür zwei, deshalb kommst du in Kontakt, weil du triffst nachher Leute, sagst, hey, ich würde mir ein Getränk holen, willst du mitkommen, kriegst es umsonst, ich zahle das, weißt du?
Ja.
Weil du immer zwei kriegst und das war so ganz nett, aber da war auch so, wo ich so dachte, nee, diesen Pleasure gebe ich dir nicht, weil es ist für dich pleasurable, wenn ich da jetzt drauf gucke.
Das ist das Ding, das sag ich nämlich auch immer, jetzt habe ich auch im Podcast nochmal gesagt, ja. Sobald du den Leuten nicht mehr in die Augen guckst, hast du verloren. Also, wenn man davon gewinnen und verlieren sprechen kann. Aber ja. Auf jeden Fall gibt es diese Situation, wo es auch schon so ein bisschen grenzwertig ist, wo es eigentlich ja schon ein bisschen schwierig ist, ja. So, wo du quasi im Nachtleben bist. Und ich meine, ich sag jetzt mal, Nachtleben ist für mich, also für mein Empfinden, ist es eigentlich mal das, wo Leute vielleicht dem Alltag entfliehen können und vielleicht auch Dinge irgendwie ausleben können, die sie so vielleicht nicht machen würden. Ich sage natürlich auch immer, das ist so lange cool, solange sozusagen die Grenzen anderer Menschen auch irgendwie akzeptiert werden.
Total.
Und da finde ich es so ein bisschen grenzwertig, wo ich mir denke, okay, du kannst dir von mir jetzt einen callen, während wir uns unterhalten, aber don't touch me und wenn ich es jetzt nicht sage und genau, das ist auf jeden Fall das
Ding. Ich gucke immer, wie sicher fühle ich mich. Der war super nett, der hat mich nicht angefasst. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, ich kann die Situation gut halten. Für mich war es wieder so eine neue Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich so dachte, hey, cool. Und sobald ich mich unsicher gefühlt hätte, hätte ich dann auch eine Grenze gesetzt und gesagt, hey, nee, so nicht. Genau, ja. Und wie kam man darauf? Masturbieren. Masturbieren ist aber geil, wenn du in einer neuen Beziehung bist und du sozusagen voreinander masturbierst. Dann kannst du auch mal so ein bisschen sehen, wie der andere das macht und so. Das ist total schön, also gemeinsam zu masturbieren. Und dann, wenn Leute schon lange in einer Beziehung sind, die masturbieren gar nicht mehr gemeinsam. Die machen das dann nur heimlich in der Ecke und nur wenn der Partner oder die Partnerin die andere Person nicht da ist und so. Und das ist manchmal ganz spannend, was da dann passiert. Am Anfang macht man das noch oder viele machen es gar nicht, weil die dann so denken, oh, und ich finde es immer schön, das mal zu teilen, das mal gemeinsam zu machen.
Okay, war gerade wirklich today years old, als ich von Masturbationsgruppen gehört habe. Ich auch dann denke so, ich lebe schon so lange in Berlin, ich bin überrascht, dass ich sowas höre, ne? Okay. Gibt es noch irgendwie eine andere Sache hier in Berlin, wo du sagen kannst, das ist irgendwie eine spannende Sache, die du irgendwie ausprobiert hast in diesem Kontext?
Wenn du so ein bisschen in die alternativen Awareness-Sachen gehst, sowas wie Masturbationszirke, sozusagen Pleasure, bestimmte Playpartys, die in eine Richtung nur gehen mit verschiedenen Toys oder sowas gibt's. Es gibt in Berlin echt sehr, sehr viel. Und ich glaube, mein Spektrum war immer nur so Darkroom, eine bestimmte Form von Sex, so sieht es aus. Und für mich habe ich so ein bisschen entdeckt, hey, es gibt noch so viel mehr. Also es geht nicht nur um Penetration, es geht nicht nur um Erektion, es geht nicht nur immer um, der Schwanz muss hart sein, ich muss spritzen, sondern es geht vielleicht auch manchmal Cuddle-Puddle-Partys, Naked Ones. Es gibt Partys, Liquid Love, wo Räume ausgekleidet werden mit Plastik und dann ölst du dich ganz viel ein, alle ölen sich ein. Und dann wird dir eine Binde raufgemacht um die Augen. Es gibt eine Person, die passt auf. Und dann siehst du nicht und gehst dann sozusagen in dem geölten, warmen Raum in Kontakt mit anderen Leuten und guckst, was passiert. Also eine Glitch-Party. Sowas gibt es zum Beispiel
auch. Boah, das ist ja auch abgefahren irgendwie, ne? Also ich meine, irgendwie überrascht mich zwar nicht, dass es sowas gibt, aber irgendwie, das habe ich mir so noch nie wirklich vorgestellt.
Genau, und dann geht's halt wirklich so, okay, ich habe die Kontrolle nicht mit den Augen. Wie ist es, wenn andere Leute mich anfassen? Wo wird angefasst? Wo drehe ich mich weg? Und dann, ja, solche Dinge.
Also da warst du schon?
Abgefahren. Nee, war ich noch nicht. Weiß nicht, ob es die wieder gibt. In der Corona-Zeit gab es die nicht mehr, der Liquid Love. Ich weiß nicht, ob es das jetzt wieder irgendwann anfängt. Aber auf jeden Fall würde ich das auch mal probieren, weil das ist auch gemischt. Also queer, Frauen, Männer, alles Mögliche. Also alles ist da. Und dann auch mal so in Kontakt zu gucken, okay, was ist, wenn da jetzt eine Brust entgegenkommt oder irgendwas anderes. Da hätte ich mal Lust zu. Aber da gibt's ganz, ganz viel. Und wenn man da die Augen offen hat und ja, vielleicht mal anderen Sex ausprobieren möchte, würde ich einfach sagen, geht mal da rein, macht das mal.
Ich finde es sowieso immer so spannend, mich mit Leuten über solche Dinge auszutauschen. Ich war vor ein paar Wochen in einer Bar, das heißt Böse Buben.
Ah, das sagt mir sogar was. Ist auch, der hat auch einen Darkroom, oder? Den Bösen Buben.
Ja, irgendwie auch. Auf jeden Fall, ich bin die ganze Zeit im Barbereich gewesen und habe mich da auf jeden Fall voll nett mit Leuten unterhalten. Ja. Und da habe ich dann so einen Typen kennengelernt, der mit seinem Slave da gewesen ist. Und dann haben die mir so ein bisschen so über ihre Beziehung erzählt und es war total cool, weil die haben so eine, na, wie erkläre ich diese Beziehung? Die Beziehung war irgendwie so, dass dieser Master eine Beziehung mit jemandem hat, eine Liebesbeziehung, aber dieser Sklave ist exklusiv sein Sklave und nur mit ihm lebt er diesen dominanten Sex aus. Aber es geht auch ein bisschen so darüber hinaus, dass es auch so den Kontrollverlust auch gibt. Also im Sinne von, dass er wichtige Entscheidungen für ihn trifft und so. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend. Und da hat er mir auch erzählt, dass er jemanden kennt, eine Frau, die in so einer Beziehung ist, wo sie die komplette Entscheidungsfreiheit von allem abgegeben hat. Ja. Und das fand ich halt wirklich extrem spannend, weil irgendwie, das ist irgendwie so krass, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich meine, krass ist überhaupt nicht werten, sondern einfach nur so, das übersteigt so ein bisschen meine Vorstellungskraft, welche Tragweite sowas haben kann.
Total, also so polyamore Formen zu gucken und gerade wenn es um so Dom-Sub-Geschichten geht, man denkt immer, der Dom hat das ganze Sagen, aber letztendlich der Sub sagt dann letztendlich Stopp und No. Also letztendlich hat die Kontrolle von dieser ganzen Situation, hat letztendlich die Person Sub, die das Safe-Word zu sagen hat. Also der Dom muss dann aufhören, also wenn du in einer BDSM-Geschichte da irgendwie unterwegs bist. Und da gibt es ganz viel in Kontrolle und ich glaube, das sind schöne Spielformen und
voll
zu gucken, was da passiert. Ja.
Ich bin auf jeden Fall auch echt gespannt, weil die beiden hatten auch versprochen, dass sie in den Podcast kommen demnächst. Cool. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ich freue mich auf jeden Fall echt, dass du hier bist und ich fand es auch wirklich echt unglaublich schön, mich mit dir auszutauschen über dein Leben und auch über deine Arbeit. Wie kann man, wenn man sagt, ich möchte auch gerne irgendwie mit dir in Kontakt kommen, beispielsweise, weil ich irgendwie ein Coaching haben möchte. Sprichst du, nennst du das Coaching in dem Fall?
Ja, also Beratung, Therapie, Coaching. Mhm. Letztendlich kannst du es für dich benennen, wie es sich richtig anfühlt. Viele sagen, ich möchte keine Therapie machen, weil Therapie hört sich nach krank an. Ich will eher ein Coaching haben. Dann sagen Leute, nee, es ist eine Beratung. Ja, Therapie, wenn ich Therapeut bin und eine therapeutische Ausbildung habe, sage ich immer, nein, es ist Therapie. Aber was sich für dich richtig anfühlt. Wie man das machen kann, man kann mich über Social Media finden, @PatHessSexTherapist oder meinen privaten Instagram, PaarOut. Man kann einfach therapiehess.de googeln oder man googelt queere Sexualtherapie Berlin.
Da bin oder ich verlinke es einfach hier in
schon. Oder du verlinkst es, genau. Und wenn man da Interesse hat und sagt so, hey, cool, es gibt irgendwelche Themen, da möchte ich ein bisschen wachsen, da fühle ich mich unsicher. Ich will einfach nochmal von einer anderen Person nochmal bestimmte Dinge verarbeiten, erarbeiten. Ich weiß, es gibt noch so viel und ich möchte noch so viel ausprobieren, weiß nicht richtig, wie ich da hinkomme oder ich bin in einer Beziehung, da gibt's Streit, da gibt's irgendwelche Dynamiken, da gibt's irgendwelche Muster, wir wollen das uns mal gemeinsam angucken, weil wir gemeinsam wachsen wollen, wir wollen die Beziehung öffnen, wir wollen ein polyamores Setting anbieten. Es hilft immer, drüber zu sprechen mit einer Person und dann kann man mich ja, einfach erreichen und dann schreibt man eine E-Mail und dann gucken wir.
Okay. Gibt es noch irgendwelche berühmten letzten Worte, die du gerne hier in diesem Podcast an die Hörerschaft richten möchtest?
Liebe macht frei und Sex macht freier.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist und an euch zu Hause. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr möchtet, teilt diese Folge gerne mit euren FreundInnen. Hinterlasst gerne 5 Sterne bei Spotify, Amazon Podcast oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerade zuhört. Und folgt auf jeden Fall dem Podcast auf Instagram. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.